hier gibt es ganz viel Information. Bei lockerer Konversation ist doch alles im Lot. Und egal, was du grad tust, das kann sicherlich warten. Mann, hör lieber zu, was die Jungs hier zu sagen haben. Der Tisch ist gedeckt, heute gibt's Themensalat. Und manchmal auch Beef, ja, das Leben ist hart. Es ist die zu dem Vinio, der Sascha und Endglaze. Du bist jetzt dabei und schon Teil dieser Fanbase. Das Herrenspielzimmer, hier führt kein Weg dran vorbei. Für dich gilt hier immer, lehn dich zurück und sei frei. Das Herrenspielzimmer, hier führt kein Weg dran vorbei. Für dich gilt hier immer, lehn dich zurück und sei frei.
Hallo liebe Community und herzlich willkommen zum Herrenspielzimmer an einem schönen Sonntag. Der Regen ist ausnahmsweise mal vorbei hier im Norden, die Sonne scheint, also habe ich gute Laune. Aber ich muss sagen, die deutsche Niederlage hängt immer noch sehr tief bei mir. Bin immer noch ein bisschen traurig, dass die EM so, ich will nicht sagen vorbei ist, aber schon so ein bisschen weniger schön ist als vorher. Wir werden natürlich darüber sprechen. Sascha und Sascha sind da. Schön, dass ihr da seid, Jungs. Hallo.
Grüezi.
Hallo.
Ja, ihr Lieben. Sascha, hast du es gesehen? USA, das Ausscheiden, das Viertelfinale gegen die Schweiz, gegen Spanien?
Nee, nicht live leider. Ich konnte nicht. Aber ich war remote traurig.
Okay.
Weil es ist schade, wie du sagst, es geht zwar noch weiter, aber es ist natürlich nur halb so schön, wenn du nicht mehr dabei bist. Ich wäre auch gerne noch einmal live gucken gegangen dann. Ich konnte leider nicht, jetzt für das Spanien-Ding. Aber das hat sich ja dann erledigt, leider.
Ja, keine Ahnung. Ich nehme das mal sehr zu Herzen. Ich weiß auch nicht, ich steigere mich dann so rein und bin dann immer persönlich echt richtig traurig. Das zieht mich richtig runter. Ich muss mal lernen, mich so ein bisschen davon abzukapseln oder so. Bei Werder ist es ähnlich. Keine Ahnung, ob ich das noch schaffen werde in meinem Leben, weiß ich auch nicht. Ich bin dann immer richtig, richtig niedergeschlagen.
Ja. Das ist schön, du freust dich und du bist traurig, das heißt, du hast Emotionen. Du kannst das sagen, ich gucke jetzt nur noch emotionslosen Fußball.
Das wäre auch blöd. Das ist
nur noch halb so spaßig.
Aber das war schon immer so bei mir. Also ich war richtig traurig. Ich fand auch, dass wir zu Unrecht ausgeschieden sind. Wir waren meiner Ansicht nach die bessere Mannschaft über die 120 Minuten. Und haben echt ein bisschen Pech mit der Auslosung gehabt. Ne? So blöd das klingt, natürlich will man nicht gegen die Schweiz verlieren. Aber hätten wir gegen die Schweiz verloren, wären wir auf der meiner Ansicht nach sehr viel leichteren Hälfte gewesen. Und ich glaube auch nicht, dass wir England oder die Niederlande hätten in irgendeiner Form fürchten müssen. Ganz im Gegenteil. Und die Spanier haben irgendwie ja aus dem Nichts quasi das 2-1 gemacht. Waren eigentlich mausetot. Die größten Leistungsträger waren raus, ist halt einfach dumm gelaufen. Und manchmal ist es so im Fußball, wir haben darüber schon gesprochen, diese Glücksdynamik, über die wir geredet haben, ne? Dass so Kleinigkeiten dann irgendwie, du hast dann halt, passt dann einmal nicht auf, dann machen die das Tor, ne? So nah ist im Fußball der Sieg oder die Niederlage, ne? Ich bin mir relativ sicher, dass wir das Elfmeterschießen gewinnen, kann man natürlich auch nicht wissen. Ja, über das Handspiel werden wir auch noch reden, bestimmt, ob das jetzt eins war. Aber ja, ich bin erstmal traurig und fand, dass wir uns nichts vorzuwerfen haben, ein tolles Spiel gemacht haben. Ich habe ehrlich gesagt mit einer klaren Sieg bin ich von ausgegangen, hab's auch getippt. Von daher war ich so positiv überrascht von der Mannschaft. Ja. Claes, wie hast du es gesehen?
Ja, bin auch traurig. Aber ja, ich wüsste nicht, warum ich Spanien als Favorit gesehen hätte vorher. Für mich war es ein ausgeglichenes Spiel. Genau das, was wir dann auch hatten. Ich fand auch nicht, dass wir viel stärker waren. Ich denke, wir waren in der ersten Hälfte schwächer.
Ja.
In der zweiten dann leicht stärker, vor allen Dingen halt nach dem Gegentor. Und ja, in der Verlängerung waren die Spanier am Anfang auch besser und dann am Ende wir halt wieder. Und dann steht der Elfmeter natürlich über allem, beziehungsweise der nicht gegebene. Und ja, am Ende ein bitteres Ausscheiden. Irgendwie wie Sommermärchen 2006. Sehr ähnlich. Ich meine, das war auch so ein spätes Gegentor. Gut, dann haben wir noch eins kassiert, 2006, aber vom Prinzip das Gleiche. Das war 118. auch oder so, ich weiß auch nicht. Wir sollten irgendwie die letzten zwei der Minuten der Verlängerung wohl auch noch spielen. Aber wohl hilfreich. Aber ja, ist natürlich schwer. Wir hatten keine Wechsel mehr, Kroos war tot. Krüdiger ja, war auch
Kämpfe, ne?
Angeschlagen.
Ja,
die waren alle für den Arsch. Also da war einfach nichts mehr. Die ist auch eine lange Saison gewesen, natürlich.
Ist auch klar, nach 120 Minuten und so einem Kampf, ne? Also Großkrämpfe, ja, Rüdiger müde, ne? Und Rüdiger ist dann auch der direkte Gegenspieler von dem, der das Kopfballtor macht.
Kein Fehler, das Spiel.
Ja, aber nach 120 Minuten, da kannst du, also das, was passiert hat, einfach mal, ne? Ich würde da keinen Vorwurf machen.
Man den Ball natürlich auch nicht free, den macht halt nicht jeder, ist auch ein absurder Kopfball, den macht er einmal von 20 Mal, glaube ich. Also so, ist ja insane, wie der da in der Luft steht. Der hält ja einfach die Zeit an und steht da und dreht sich einmal. Weiß, ganz komischer Kopfball. Es ist selten einen schöneren gesehen. Natürlich bitter, ja, dass das in den 119. reingeht. Vor allem, was vorher passiert ist. Ja, und dann ist es natürlich sehr schade. Vor allen Dingen ist die EM halt ziemlich scheiße. Seit dem Viertelfinale generell. Also ja, stimmt schon. Spiele. Ich habe auch gar keinen Bock mehr, die zu gucken. Das einzige Gute war eigentlich Österreich. Die haben sich verabschiedet im Achtelfinale. Schweiz auch verloren. Deutschland auch. Das interessiert mich jetzt ehrlich gesagt auch nicht mehr.
Ja, stimmt. Vor allen Dingen, was mich so deprimiert, ist, dass dieser Antifußball so erfolgreich ist. Ne, man muss sich vorstellen, Frankreich hat aus dem Spiel heraus bei dieser EM noch kein Tor geschossen. Das ist der absolute Wahnsinn und trotzdem wirkt es so souverän irgendwie. Und also an der Spitze steht England, ne? Die also wirklich so harmlos mit Querpässen die ganze Zeit ein Antifußball spielen und damit auch im Halbfinale sind. Ganz furchtbar. Ganz furchtbare EM, die anderen Spiele. Also ich denke, dass by far das beste Spiel bei dieser WM Deutschland gegen Spanien war. Und wenn ich das jetzt so sehe, was da so weiterkommt und sich durchdümpelt, ist diese Voraussage, wo wir ja letzte Woche, glaube ich, gesagt haben, die kann man kritisch sehen, dass das vorgezogene Finale echt war, so von der Qualität her alleine. Ja.
Heißt natürlich nicht, dass Spanien oder Deutschland gegen Frankreich gewinnen oder gegen England, weil die sich da irgendwie durchmogeln, so sieht es zumindest aus. Ne? Sind wirklich keine schönen Spieler einfach. Generell ist seit dem Viertel, also die Gruppenphase war gut, vor allem der erste Spieltag war irgendwie gut, dann haben die meisten taktiert wegen dem dritten Platz und haben nicht mehr so alles gegeben und das war dann schon wieder schlecht. Ich mag ja einfach keine Gruppen, wie wir schon in der Champions League gesehen haben, ich finde es einfach garbage, vor allem wenn dann auch noch drei weiterkommen in vier Gruppen, das ist einfach, es nimmt auch viel raus aus meiner Sicht. Ja, und dann sind die Viertelfinals schon einfach nicht mehr schön, die Achtelfinals schon nicht mehr schön gewesen zu großen Teilen, das waren einfach, da fallen auch wenige Tore, ne, also es ist einfach, meh. Und ja, wir sind halt im falschen, basically ist Füllkrug schuld, einigen wir uns doch einfach da. Oh, wenn Mann, er das Ding nicht macht, haben wir wahrscheinlich einen besseren Turnierbaum. Und das ist natürlich auch schon eine Fragwürdigkeit vom ganzen System, dass es schlecht war eigentlich. Weil wir hatten ja keinen richtigen Vorteil von dem ersten Platz in der Gruppe im Vergleich zum zweiten Platz in der Gruppe, lustigerweise, ne? Also gab einfach gar keinen. Ein ganz komisches System. Ich meine, einen der leichtesten Turnierbäume hatte die Niederlande jetzt. Und ja, die sind Dritter in ihrer Gruppe geworden, aus irgendwelchen Gründen. Ne? Also das ist ganz komisch. Das liegt halt daran, dass diese Gruppen Dritten so extrem weiterkommen. Von daher bin ich auch Team. Ich meine, ich habe nichts dagegen, dass wir die EM aufgeplustert haben. Ich denke, das ist schon okay. Ich denke, die ganzen Teams, die dazukamen, haben das schon gezeigt, dass wir in Europa genug gute Teams haben. Aber du musst halt einfach auf, wie in der WM, auf 32 hochgehen, finde ich. Es ist halt einfach in sich schon ganz komisch, dass irgendwelche Gruppen Dritte gegen Gruppe Zweite spielten dann im Achtelfinale, ne? Und einige Gruppen Ersten spielen dann gegen den Gruppen Zweiten, wie wir, weil wir haben ja gegen Dänemark gespielt, obwohl wir ja eigentlich mit die beste Gruppe hatten. Warum wird das dann nicht so ausgelost, wer die beste Tordifferenz oder die meisten Punkte in der Gruppe hat, ne? Dass die dann gegen die Gruppen Dritten kommen und so weiter. Aber ist ja auch egal. Am Ende des Tages ist einfach Pech wahrscheinlich, dass wir gegen Spanien kommen. Aber auf der anderen Seite ist es auch kein Pech, weil wahrscheinlich hätten wir sie irgendwann besiegen müssen, ne? Und
haben aber es ist schon geschafft, so, dass wir dann ein längeres Turnier gehabt hätten, ne? Und diese Euphorie, die so schön war, dieses Feiern auf den Straßen, das reißt einen so mit, ne? Und sei es, wenn man so wie wir Nerds sind und zu Hause vom Fernseher sitzen, das ist was Besonderes, finde ich, diese Stimmung irgendwie. Und der Fußball ist halt in der Lage, die Menschen zu vereinen, ne? Da ist mal kurz dieses jeder hasst jeden und dieser Egoismus und dieses Schwarz-Weiß ist dann einfach mal kurz weg. So, dann geht's einfach nur gemeinsam irgendwie dieses Team zu feiern. Und das finde ich immer so besonders. Und deshalb ist es schade, dass wir, wie du schon sagst, Pech in der Auslosung hatten. Nochmal ganz kurz aufs Spiel zurückzukommen. Ich weiß, du siehst Harvard sehr, sehr positiv, aber wenn man sich den Zusammenschnitt mal anschaut mit den Torchancen, dann hat Harvard, glaube ich, 4-5 dicke Dinger verdaddelt. Wir hatten, finde ich, gerade nach dem 0-1 wirklich so viele Chancen. Natürlich regt man sich über den Elfmeter auf und sagt, ja, wir sind da verpfiffen worden und so weiter. Für mich ist es auch ein glasklarer Elfmeter. Ich habe auch ich verstehe auch nicht, warum der abgepfiffen wurde. Das ist für mich ein Skandal. Aber wenn man mal ganz ehrlich ist und versucht, ganz neutral zu sein, hatten wir so viele klare Torchancen, dass wir das eigentlich gewinnen müssen. Und auch die Sache mit Füllkrug habe ich ehrlich gesagt nicht verstanden. Das ist für mich auch ein Problem in der Regel. Füllkrug kriegt den Ball, und wird sichtlich runtergerissen, kommt zwar noch zum Schuss, aber seine Möglichkeit wird da ja, oder die Chance wird dadurch ja ein bisschen entwertet, weil er zu Boden gerissen wird. Und dann zu sagen, ja, Vorteil, er konnte ja schießen, weiß ich nicht, ob das da der richtige Pfiff ist. Wahrscheinlich für die Regel, also per Regel wahrscheinlich schon.
Ich glaube nicht mal, dass das ein Vorteilpfiff war. Ich glaube, es ist einfach kein Foul. Dieses Halten im Strafraum passiert halt in Wirklichkeit.
Aber er reißt ihn halt zu Boden, oder?
Ja, aber er hält ihn halt ein bisschen am Trikot. Ich meine, er kommt zum Abschluss und ich denke, gerade deswegen sind diese Stürmer wie Füllkrug dann halt diese typischen bulligeren Stoßstürmer ja so gefragt, weil die das halt eigentlich aushalten, weil die halt immer noch ihre Balance halten, wenn sie da gerissen werden, was halt irgendwie normal ist. Es ist halt immer so, ich meine, das ist halt so ein seitliches, beide fallen und du siehst halt, dass er ihn ein bisschen zieht. Das ist für mich aus meiner Sicht keine Elfer. Also wenn es eine Elfer ist, dann haben wir halt jedes Spiel 20 Elfer aktuell. Du kannst natürlich das auch einfach generell pfeifen und sagen, hört auf, da rumzuziehen. Wäre ich auch nicht dagegen, dann würden die vielleicht irgendwann mal aufhören. Aber ja, das fand ich nicht so schlimm. Hm. Ja, Havertz, keine Ahnung. Ich meine, es ist halt Glücksdynamik, wenn wir ja schon dabei waren. Ich meine, er spielt sich die Sachen raus. Kein anderer Spieler hat sich die WM wahrscheinlich so viel rausgespielt. Also vielleicht noch Lukaku, der hat irgendwie 3 Abseitstore gemacht. Aber ja, der spielt sich halt die Dinger raus. Der steht halt richtig. Der macht halt die Dinger einfach nicht das Turnier. Keine Ahnung, woran es liegt. Kannst halt immer, weiß nicht. Kane haut auch super viel daneben das Turnier, ne? Ja, der hat auch 2 Tore gemacht, aber trotzdem. Also so viele freie Kopfbälle und so, wie der daneben haut. Kannst jetzt auch nicht sagen, Kane ist scheiße. Ich denke, es ist immer, wenn die Spieler ihre Chancen rausspielen, dann bist du eigentlich schon ganz zufrieden, dass er sie dann einfach nicht macht. Ist auch immer noch jung, darf man auch nicht vergessen. Vielleicht auch Druck drauf und was auch immer. Keine Ahnung. Hat immerhin die Elber verwandelt, die er musste.
Ja, also was ich damit sagen will, ich will jetzt nicht auf Havertz rumhacken oder so, was ich damit sagen will, ist, dass wir Deutschen immer so ein bisschen einen Sündenbock brauchen. Und jetzt in diesem Fall ist es der Schiedsrichter. Aber es war halt, auch. Wir hatten halt Chancen genug. Und ich finde auch viele, viel, viel mehr klarer als die Spanier. Zumindest in der zweiten Halbzeit. Und wir haben auch selber Schuld. Es war nicht nur dieser Elfmeter. Spannend ist ja auch die Frage, ob Füllkrug da am Abseits stand. Anfangs habe ich ja von dir gehört und ich glaube, Schweizer Fernsehen hat auch gesagt, dass es Abseits war. Mittlerweile hat man da irgendwie eine Linie gezogen und gesagt, dass es kein Abseits ist, weil nicht die Hand von Füllkrug zählt, sondern es zählt ja die Schulter. Also soll es doch kein Abseits gewesen sein, wie auch immer.
Ich finde das Ganze ein absoluter Skandal von der UEFA, als auch von den ARD und ZDF, als auch von Magenta, die sind alle gleich scheiße. Das ist wirklich eine Absurdität. Ich meine, das ist ein Viertelfinale, das ist eine super wichtige Szene. So, und ich meine, das ist einfach sehr knapp am Abseits. So, und wenn rausgekommen wäre, dass es Abseits war, ne, dann würde ja die Diskussion nicht so aufgebraust sein und dann hätte ich damit auch besser leben können. Aber haben sie offenbar nicht wirklich geprüft und gleichzeitig hat es auch einfach nie jemand gezeigt. Also ich verstehe nicht, das ist ja einfach eine super knappe Sache. Muss doch irgendwer mal gucken während dem Spiel, hey, war das vielleicht auch Abseits? So, selbst wenn das nicht geprüft wurde, dann würdest du ja wenigstens Klarheit haben und sagen, ja gut, whatever. Dann ist halt wäre keiner gewesen. Aber das checken sie erst gar nicht. Ich sehe bis heute keine Linie. Also ja, irgendwer, der mit seinem Geodreieck rumarbeitet, ist mir scheißegal. Ich will das von der UEFA und der Semi-Automatic Abseits-Tag haben. Und dann gibt's noch die Diskussion, ob Füllkrug gleich mit der Hand am Ball war. Keine Ahnung, davon habe ich noch nie was gesehen. Glaube ich nicht, aber whatever, das ging dann auch noch rum. Aber generell wurde einfach die gesamte Szene nicht abgesprochen. Ich hab den ganzen Abend, das ganze Spiel und auch den Abend danach immer diese Szene von dem Handspiel gesehen. Das habe ich ungefähr 1000 Mal gesehen. Das ist ja auch sehr schön. Ich habe ja gesehen, dass der Ball an der Hand war. Das muss ich nicht 1000 Mal sehen. Ich würde gerne sehen, gibt's wenigstens eine Erklärung, warum das eventuell eh kein Tor gewesen wäre. Und naja, mittlerweile muss man einfach sagen, ich meine, das habe ich ja nach dem Spiel auf deinen Tweet geantwortet, weil es da auf Reddit und Co. rumgeisterte, dass viele denken, dass es Abseits war. Und dann kamen halt die Bilder und dann sieht's halt nicht eindeutig aus. Aber halt auch nicht sicher. Also ich würde jetzt nicht mein Leben drauf verwetten, dass es kein Abseits war. Weil, ne, aus dem Winkel, ohne Linie, ohne richtige Tag dahinter, ist halt schon komisch. Kann halt immer sein, dass da irgendwie der kleine Zeh vom linken Fuß noch irgendwie im Abseits ist. Haben wir ja bei Dänemark gesehen. Aber wird halt gar nicht überprüft. Und dass dieser Taylor da das nicht überprüft an sich, das Handspiel, wenn das halt nicht im Hintergrund abgesprochen wurde und, weil das war das, was ich zuerst gedacht habe, weißt du? Ich dachte, die haben im VAR-Raum einfach gesagt, ja, keine Ahnung, musst du nicht nochmal überprüfen, weil unsere automatische Abseitslinie hat eh gesagt, das wäre eh abseits. So habe ich's gedacht, weißt du? Einfach so eine kurze Dings ohne richtige Überprüfung, sondern einfach, okay, du hast es gesehen, du bist der Meinung, war eh kein Handspiel, wir sind der Meinung, es war eh abseits, also lass einfach weiter. Aber das war ja offenbar nicht so. Es war offenbar wirklich einfach so, dass er sagte, ist kein Handspiel und der VAR sagte, ja, ist auch keine klare Fehlentscheidung. Und dann fragst du dich halt schon, was zur Scheißhölle.
Das Problem ist, glaube ich, auch, also A, wurde es nicht kommuniziert in irgendeiner Form, B, hat der Schiedsrichter ja auch irgendwie so den Arm angelegt und so die Geste gemacht, der Arm sei angelegt. Das heißt, wie du schon sagst, es wurde überhaupt nicht kommuniziert, dass es vielleicht halt der Abseits sein können. Und der Schiri ist soweit gar nicht gegangen, das zu überprüfen, weil er meinte, dass der Arm angelegt war. Ich glaube, das war das Problem.
Das ja, das ist ein fucking Scheißwitz. Also, das ist wirklich ein Scheißwitz, weil das Ding ist halt für jeden neutralen Fußballbetrachter. Also, wir diskutieren über, und ich bin ja wirklich nicht der emotionalste Mensch in sowas. Ich kann, selbst wenn ich sehr am Boden zerstört bin, immer noch die Emotionalität wahren. Zum Beispiel finde ich es völlig absurd, dass die Leute auf Cavaral rumhacken und sagen, das war unsportlich, dass er Musiala aufhält. Jeder hätte das gemacht. Wenn nicht, soll er kein Profi sein. Ich meine, wir loben immer taktische Fouls, dann hört sich's immer an, ne? Das ist klug gewesen, ein kluges taktisches Foul. Ich meine, was er da macht, wo er gelb-rot kriegt, was ihn ja nicht interessiert, weil er eh fürs Halbfinale gesperrt war, ist halt einfach clever. Das hätte jeder gemacht und wenn es einer von uns gewesen wäre, hätten wir gesagt, ja, das war ein sehr kluges taktisches Foul. Und mehr war es ja auch nicht. Ja gut, er greift ihm noch ein bisschen ins Gesicht bei dem Foul. Ja, okay, aber das war ja nicht unbedingt Absicht. Er wollte einfach Musiala aufhalten, dass er nicht aufs Tor zuläuft. Zum Beispiel bin ich da, auch wenn ich natürlich gehofft hätte, dass Musiala durchkommt und vielleicht noch ein Tor macht, halt trotzdem objektiv genug, um zu sagen, ich muss jetzt nicht auf Cavaral rumhacken, weil ist mir eigentlich scheißegal, das war halt ein richtiger Play. Jeder, der das, ich hätte das halt auch von Rüdiger erwartet und von Kroos und von jedem anderen, weißt du? Aber bei diesem Elfer, ich meine, wir reden über Handspiel, seit gefühlt Fußball erfunden wurde, was ist ein Elfer und was ist nicht und also, es ist mir ehrlich gesagt auch scheißegal, was die Regeln und was die UEFA sagen. Wenn das vorher kein Abseits war, wovon wir mittlerweile mal ausgehen dürfen, weil sonst hätte es die UEFA mittlerweile wahrscheinlich mitgeteilt, dann ist das einfach ein klares Handspiel. Also,
ich meine, vor allen Dingen, wir sind ja auch immer oft bei dieser klaren Linie, ne? Also, dass Spiele gleichwertig bewertet werden und dass eben dieses Kack-Handspiel, wofür es immer noch keine richtig klare Regel gibt, dann gleichermaßen in jedem Spiel gleich bewertet wird. Und wenn du vorher dieses Dänemark-Spiel siehst, irgendwie, wo der Fingernagel.
Da geht's ja darum, dass die Hand über irgendwie, was weiß ich, Schulter oder über irgendwie Oberkörper ist, so. Und dann gibt's offenbar die Regel, dass wenn der Arm so runterhängt, dass das nicht gepfiffen werden soll. Tut der aber in dem Fall ja überhaupt gar nicht. Der hängt ja nicht einfach nur am Körper runter, wo du sagen würdest, ja, meine Güte, der hängt da halt, wo soll er seine Arme hinmachen? Also ja, theoretisch auf dem Rücken, aber das ist ja nicht mal der Fall. Also, der ist ja abgespreizt. Also der ist ja weiter weg vom Körper. Ja, er versucht den irgendwie wegzuziehen, aber er zieht ihn eher Richtung Ball, weil der noch weiter weg ist. Und ich meine, am Ende des Tages ist doch die Frage, für mich ist schon immer die Frage bei Handspielen, und ich fände es viel besser, wenn es so bewertet würde, war das ein relevantes Handspiel? Also, hat die Hand eine Torchance verhindert oder was auch immer? War das wirklich das würde mich viel mehr interessieren.
Das sagt der Nagelsmann auch, ne? Das sagt er auch in der Pressekonferenz. Man muss anfangen, bei der Handregel zu gucken, genau, die Relevanz. Was wäre daraus entstanden? Ja. Was hat er damit verhindert? Das ist wirklich eine gute Ansatz.
Ich meine, hier verhindert er halt ein Tor. So, der verhindert halt einfach ein Tor. Dieser Ball geht halt, also das kannst du halt nicht 100% sagen, aber der würde oben rechts in den Winkel reingezogen, wäre der ziemlich sicher. Ich bin fast sicher, dass dieser Ball reingeht, wenn man sich diese Szene anguckt.
Ja, sagen aber auch alle, ne? Ja.
Ja,
sagen auch die Spieler.
Das sieht man halt auch. Aus meiner Sicht geht der auch rein. Also, und selbst wenn er nicht reingeht, geht er vielleicht an den Pfosten und prallt ab oder was weiß ich, wo der hingeht. Das ist mir scheißegal. Jedenfalls ist das für neutrale Betrachter, für jeden Betrachter ist das eine klare Verhinderung einer Torchance, wahrscheinlich eine klare Verhinderung eines Tores. Und er zieht den Arm halt, ja gut, er kann nicht viel dafür, aber was er halt hätte tun können, wären die Hände auf dem Rücken gehabt, wie es viele Leute tun, hat er nicht getan. Er verbreitet seine Körperfläche obviously, weil ansonsten wäre ja der Ball an ihm vorbeigegangen. Die Hand trifft ihn eindeutig und das dann nicht mal zu überprüfen, ist halt eine absolute Dreistigkeit. Und mittlerweile, wie gesagt, völlig unemotional, also ich bin schon emotional insgesamt über das Spiel, aber also objektiv ist das für mich eines der klarsten Handspiele, die ich je gesehen habe. Und deswegen war ich auch so sicher, da der Schiri nicht überprüft hat, dass das Abseits war vorher und dass sie sich einfach irgendwie sowas zusammengemogelt haben über Funk und sagten, ja, whatever, ist schon okay, ist eh Abseits, also überprüfen wir es nicht mehr. Aber das war nicht so. Es ist offenbar kein Abseits gewesen, sonst hätte die UEFA, wie gesagt, das mittlerweile gesagt. Und wenn man das Handspiel an sich betrachtet, also was ist das für eine scheiß Regel, wenn das kein Abseits, wenn das kein Handspiel sein soll, aber jeder Mumpitz wird Handspiel gepfiffen, wenn du irgendwie aus einem Viertelmeter angeschossen wirst, während du dich da mit den Armen wegdrehst, dann ist das Handspiel. Aber wenn der Ball volle Kanne aufs Tor fliegt,
dann nicht offenbar, weil der Arm ist ja runterhängend. Ja, ja toll, also nee.
War schon ziemlich am Mumpitz. Manuel Gräfe hat im ZDF das auch nochmal analysiert, das fand ich ganz gut. Er sagt, als Schiedsrichter musst du beide Hände dir anschauen. Und was der Abwehrspieler macht, ist halt, er zieht die von ihm aus gesehen rechte Hand zieht er halt runter und die linke Hand lässt er halt rausstehen. Und wenn man drauf achtet, also ist es halt wirklich eindeutig, ne? Er zieht eine Hand ran und die andere bleibt da. Das heißt, es ist auch eine Absicht irgendwie zu sehen. Also
Manuel Gräfe redet generell immer nur Scheiße, möchte ich mal kurz anmerken. Daher würde ich diesen Menschen also wirklich nie beipflichten bei irgendetwas. Der könnte sagen, der Himmel ist blau und ich würde sagen, glaube ich nicht mehr. Von daher, der redet einfach nur Scheiße. Das ist Unfug. Und ich finde auch, das ist da auch Unfug, weil ja, er kriegt zwar die andere Hand hinter den Rücken, aber die andere ist ja viel weiter weg initiell, weil er springt ja von uns aus gesehen, wenn wir aufs Tor gucken, springt er ja von rechts rein in die Mitte, weil er ja wirklich blocken will. Nicht mit der Hand, aber er will schon da sein. Und die andere ist ja in einer normalen Körperbewegung einfach weiter abstehend bei sowas, weil es ja einfach eine dynamische Bewegung ist. Und er zieht schon beide weg. Er versucht auch die linke wegzuziehen, aber die ist halt einfach viel weiter weg vom Körper. Deswegen geht diese Hand ja sogar zum Ball. Also ja, die geht genau. Ja sogar von der Ursprungshandlung wirklich zum Ball sogar, weil er ja. Den ja, also die ist halt so wie ein Polizist auf der Straße, der so die Hand nach links hält. So ist die eigentlich ursprünglich. Und dann zieht er sie halt hin. Er will sie zum Körper, hinter den Körper ziehen. Kriegt das aber nicht mehr in Time hin. Aber eigentlich geht die sogar zum Ball. Also da sind halt so viele Sachen aus meiner Sicht, die dafür sprechen, weil, also, die Körperfläche ist vergrößert. Er trifft den Ball klar. Die Torchance wird verhindert. Und er geht sogar zum Ball. Unabsichtlich. Ich möchte ihm da überhaupt keine Absicht unterstellen. Ich glaube, das hat auch keiner getan. War ja nicht Absicht, dass er zum Ball geht. Aber alles dafür ist halt einfach ein Handspiel. Also, das ist so absurd. Es ist wirklich alles ein Handspiel aus meiner Sicht. Es gibt wirklich nichts daran, wo ich hätte auch nicht gezweifelt, als ich die erste Zeitlupe gesehen habe, gesagt, ja, also meine Güte, natürlich ist das ein Handspiel, das sieht ja ein Blinder. Und ich meine, selbst wenn wie gesagt, Ittrich versucht das dann zu rechtfertigen und hast du nicht gesehen. Und diese Bibi Steinhaus, die ist ja ganz unerträglich, muss ich sagen.
Ja, danke, das ist auch
erzählt hat. Also das ist ja, was soll denn sowas? Vor allem wird die dazugeschaltet während dem Spiel und erzählt einfach nur, was passiert ist. Was? Das hat der Ittrich auch mehrmals gemacht, diese EM bei Magenta. Was soll ich denn mit Schiedsrichter-Experten, wenn die zugeschaltet werden und die erzählen einfach nur, was passiert ist? Ja, also der Ball ist an die Hand gegangen, aber der Schiedsrichter hat das nicht als Handspiel gewertet. Ja, danke auch, habe ich auch gesehen.
Fand ich auch ganz schlimm.
Dumm? Wofür brauche ich dich? Egal. Am Ende des Tages, whatever, wenn die Regel wirklich das erlauben sollte, dann ist die Regel halt scheiße. Dann macht diese Regel weg. Seid ihr denn hirntot? Also das ist ja unfassbar. Ich meine, dafür ist doch Handspiel erfunden worden, dass das ein Handspiel ist. Das ist wirklich ein Paradebeispiel aus meiner Sicht. Das solltest du als Beispiel bringen, dieses Handspiel, warum Handspiel gepfiffen werden sollte, warum das ein Elfer sein könnte. Meinetwegen, ganz ehrlich, ist das gegen Dänemark, ich verstehe zwar den Unterschied in einer gewissen Hinsicht, aber das gegen Dänemark ist meiner Sicht tausendmal weniger ein Elfer als das.
Ja, ist so, sehe ich auch so. Ja,
weil der weiß gar nicht, dass der Ball kommt, der ist in einer Laufbewegung, ja, der Arm ist höher und deswegen ist es laut Regel irgendwie gefährlicher und bla bla. Ja, der trifft auch den Ball, aber das ist erstens nicht so wichtig und Ja, ich bin auch wütend. Also über das bin ich auch wütend. Und dass er sich das nicht mal anguckt, ist halt die Dreistigkeit. Was für eine Arroganz. Das sowas hasse ich immer. Warum gucken die sich das nicht an? Ich meine, wenn du das noch ein paar Mal siehst, dann bin ich der Meinung, dass auch Taylor in Spieltempo, ich meine, der Ball ist ja auch dumm schnell, ne? Kann ja sein, dass er das minimal falsch sieht, weil eine Millisekunde später ist der Arm ja auch dahinter und sehr anliegend. Aber da, wo der Ball trifft, ist er halt nicht anliegend. Der ist noch abgespreizt. Und wenn er sich das nochmal anguckt, bin ich der Meinung, dass eigentlich jeder normale Mensch ich finde gar nicht, dass da eine Regel sein kann. Wie soll diese Regel aussehen? Also, ich weiß auch nicht, was die Regel sagen soll, dass das kein Handspiel ist.
Wie du schon sagst, die Hand geht auch zum Ball, ne? Also, wenn du genau hinguckst, wir haben es ja alle schon 100-mal gesehen, allein auf Twitter, und die Hand geht auch ein bisschen zum Ball. Also, das würde sogar nach meiner Vision, ich sage ja immer, Handregel soll so sein wie früher, die Hand muss zum Ball gehen, damit es Elfmeter gibt. Und selbst danach wäre das ein Elfmeter. Also, da gibt's nichts zu diskutieren. Und das ist halt, also mal abgesehen von den 1000 Chancen, die wir hatten gefühlt, ist das halt ein schones Spiel, entscheidende Szene, ne? Und von daher darf man sich da auch drüber aufregen. Und es ist so bitter, weil es bringt nichts. Also, man kann da, ist eine Petition gestartet worden, irgendwie schon, was weiß ich, 200.000 Unterschriften. Idioten, es gibt keine Möglichkeit zu sagen, das war jetzt ein so großer Fehler, dass das Spiel wiederholt wird. Und man ist so machtlos, weil man sagt, wie kann denn das passieren in so einem Spiel? Wie? So, und das ist, und deshalb ist unsere Reise jetzt vorbei. Und wir waren mindestens das zweitbeste Team des Turniers und vielleicht sogar das beste. Und das Sommermärchen 2.0 ist leider vorbei. Und ja, es ist echt sehr, sehr traurig, wegen so einer Sache dann auszuscheiden. Ich bin mir auch sicher, dass wir das Elfmeterschießen gewonnen hätten. Aber ja, wir können es leider nicht ändern, so sehr wir das wollen, ne?
Ja, es fühlt sich einfach scheiße an, auf mehreren Ebenen. Erstens fühlt sich generell immer scheiße an, wenn wir aus dem Turnier rausfliegen, finde ich. Dann bin ich immer ein, zwei Tage downed. Aber diesmal noch ein bisschen besonderer. Und ja, also das ist halt einfach, ich bin ja nie der, ich finde auch, man kann ein Fußballspiel dann nie auf eine Szene auslegen und weiß ja auch nicht, ob der Elber reingegangen wäre, ne? Ja. So ein Kram. Aber am Ende des Tages ist es halt eine inakzeptable Fehlentscheidung aus meiner Sicht, die dem Sport nicht gut tut, weil jedes Pipifaxe-Handspiel wird da gepfiffen und das ist das klarste Handspiel der Welt. Also da kannst du ja wirklich objektive, neutrale Betrachter, die noch nie Fußball geguckt haben, kannst du ja da hinsetzen und fragen, denkst du, das ist ein Handspiel? Dann wird 100% werden sagen, ja natürlich, weil der hat ja die Hand am Ball und verhindert eine Torchance. Was soll sonst ein Handspiel sein? Aber ja, am Ende des Tages bin ich nie der das dann auf eine Szene schickt. Ich denke, wir hätten auch anders gewinnen können, wie du selbst sagst. Wir hatten die Chancen. Füllkrug, ich meine, das muss man halt auch sagen. Füllkrug hat am Ende genauso, vielleicht eine bessere Chance als Merino. Das ist ein vergleichsweise genauso Kopfball in 122. nochmal. Der geht halt nicht rein.
Und das ist halt das Ding, ne? Solche Dinger macht Füller halt eigentlich, ne? Das ist halt,
kann man ja, schon kann so auch sehen. Machen. Kann auch keiner vorwerfen, dass er ihn nicht macht. Ist auch spät und der geht ja auch knapp vorbei. Aber ich sag's nur, es ist dann halt, wir hatten auch die Chancen, auch so zu gewinnen oder so noch ins Elfmeterschießen zu kommen. Am Ende des Tages ist einfach alles scheiße gelaufen und ein richtiger Downer definitiv. Vor allem, weil so Drecksmannschaften noch im Turnier sind. Und vor allen Dingen, weil meine anderen Lieblinge dann, die anderen DACH-Mannschaften irgendwie auch alle traurig gescheitert sind. Macht's natürlich nochmal ein bisschen trauriger. Österreich hat sie schon im Achtelfinale zerlegt, maximal unglücklich. Gegen die Türkei. Und die Schweiz jetzt auch relativ unglücklich, finde ich. Ja. Ich weiß nicht, alle Deutschsprachigen sind da irgendwie relativ unglücklich rausgeflogen. Und ja, jetzt, ich weiß auch nicht, bei denen, die noch drin sind, muss ich Holland-Fan sein. Hätte auch nicht gedacht, dass das mal passiert. Aber naja, dann tanzt man links und rechts und gewinnt das Ding, ey. Immer noch besser als die anderen. Hauptsache England gewinnt, ey.
Also keine Ahnung, ich glaube, ich bin jetzt für Spanien, weil da war zwar irgendwie so ein paar Sachen dabei, wo man sagt, auf gar keinen Spanien, aber objektiv spielen die halt von den Verbliebenen den besten Fußball und ich glaube auch, dass sie Europameister werden. Es würde mich sehr wundern. Gut, gegen Frankreich weißt du nie, die dödeln wieder, drücken wieder 0-0 durch und gewinnen im Elfmeterschießen vielleicht, aber also für den Fußball muss eigentlich Spanien gewinnen, weil ich kann es einfach nicht mit mir vereinbaren, dass Mannschaften, die diesen Anti-Fußball spielen, irgendwie Europameister werden. Und das sind vor allen Dingen Frankreich und England.
Ja, ganz witzig. Es gab Statistiken nach, also so einfach, wie würdest du anhand der Expected Goals sozusagen, was für ein Ergebnis würdest du erwarten, ne? Mhm. Und Tobias Escher hat das ausgewertet gehabt und es war genauso wahrscheinlich, dass ich glaube, Österreich mit 4-0 gegen Österreich gewinnt, als dass sie verlieren mit, was war es, 0-1 oder 1-2, 1-2, ne? 1-2. Also war genau gleich wahrscheinlich. Also laut Expected Goals und laut Spielverlauf und Co. irgendwelche Algorithmen rechnen das dann aus. Es war halt schon eine dominante Leistung eigentlich von den Österreichern, kriegen halt da die zwei Gegentore. Das ist alles sehr tragisch. Immerhin ist die Türkei gestern rausgeflogen. Die haben sich wirklich keine Sympathien bei irgendwem geweckt, glaube ich.
Definitiv
zumindest
nicht
in Deutschland. Weder die Fans noch die Spieler. Was eine Scheiße. Da können sie dann wieder mit ihrem Rassismus kommen oder so. Aber diese absolute Unsympathie, dauernd den Gegner auszupfeifen bei jedem Ballkontakt.
Meine,
wir
furchtbar.
Hatten das Thema ja
furchtbar.
Schon mal. Was ist eigentlich, wenn das jeder machen würde? Also ich meine, haben die sich das mal überlegt oder interessiert die das nicht? Was ist denn, wenn das jeder machen würde? Wäre einfach die ganze Zeit 90 Minuten nur noch pfeifen. Das würde ja gar nichts mehr aussagen. Also sagt doch so schon nichts mehr aus.
Wir haben da bei der WM schon, glaube ich, drüber gesprochen. Ich finde es.
Wir hatten es bei dem Testspiel von uns gesehen. Da
ja, stimmt, geredet, genau.
Da habe ich noch gesagt, die machen das offenbar immer, aber es ist wirklich todesnervig.
Es ist vor allen Dingen super respektlos dem Gegner gegenüber. Also ja, wie du schon gesagt hast, die Türkei hat sich bei dieser EM nicht mit Ruhm bekleckert. Naja. Und gestern haben ja, glaube ich, was weiß ich, wie viele Tausend den Wolfsgruß gezeigt. Und das Geile ist, ich habe nach dem Deutschlandspiel auf Twitter was gepostet und das ist so ein bisschen viral gegangen, hatte irgendwie 20.000 Aufrufe. Und darunter waren nur Beleidigungen irgendwie der Deutsch-Türken in Bezug auf, ja, ihr habt es auch verdient, raus zu sein, weil ihr habt ja dafür gesorgt, dass wer ist da, Demir, geil, whatever, dass der gesperrt wird. Und das hat doch die UEFA ermittelt, was haben wir denn damit zu tun? Von daher, keine Ahnung, ja, also ich bin normalerweise oft für die Türkei, weil ich ja viele türkische Freunde habe und so. Aber gestern habe ich gesagt, nee, Leute, so wie ihr euch hier benehmt, auf gar keinen Fall, sorry.
Ja, ein ganz, ganz schlechtes Bild, wirklich. Also wirklich ja. Ein unangenehmes, schlechtes Bild von der gesamten Fankultur, der mindestens mal, wenn nicht sogar noch mehr, weil also es ist wirklich unangenehm zum Zuschauen dieses Spiele auch einfach, weil du die ganze Zeit dieses Pfeifen im Ohr hast. Das erinnert fast schon an die Vuvuzelas. Ja. Also genauso nervig ungefähr, also einfach aus Zuschauersicht, vor allem völlig sinnlos auch. Du nimmst einfach ein komplettes Mittel. Ich meine, warum pfeifen Fans einen Spieler eigentlich aus? Also so nach logischen Gründen, wenn er sich halt scheiße verhalten hat und dann machst du das und immer wenn der einen Ballkontakt hast, pfeifst du ihn aus und kriegst ihn vielleicht wirklich ein bisschen psychologisch unter Druck gesetzt. Machen sie ja komplett kaputt. Weiß ja jeder, dass er gegen Wenn er die Türkei spielt, na, da wird halt dauernd gepfiffen. Keine Ahnung, die machen sich bestimmt vorher Oropax rein oder so. Also das ist ja wirklich selten dumm. Und ja, dann noch die ganze Wolfsgruß-Sache und dann, ja, nee. Ich fand auch die Autokorsos hier in Frankfurt, nachdem sie gegen Tschechien gewonnen haben mit Glück. Was soll das denn? Meine Güte, feiert mal irgendwas, habt nichts Besseres zu feiern? Was soll denn das gegen Tschechien in der Vorrunde? Das war ja nicht mal das entscheidende Spiel, das war ja das zweite oder so. Waren die hier mit der Autokorsos rum? Like, what the fuck, warum?
Ich glaube, die sind bei jedem Sieg mit Autokorsos durch die Gegend gefahren.
Ja, aber warum?
Das ist gut, wenn man auf dem Land wohnt, dann hat man das nicht. Maris hat auch gekotzt, weil der wohnt ja irgendwie im ja, NRW.
Heißt, mich stört das ja nicht. Ich fand's nur völlig albern. Was gibt's denn da zu feiern? Oh, ich habe in der Vorgruppe gegen einen unterlegenen Gegner, wo vorher auch jeder gedacht hat, dass ihr stärker seid, habe ich knapp gewonnen mit Glück. Jetzt feiere ich, oder wie? Also ja, natürlich darfst du feiern, aber doch nicht mit dem Autokorso durch die Stadt. Ja, oh. Keine Ahnung. Haben richtig Sympathien verspielt bei mir jedenfalls. Das gilt natürlich nicht für alle Türken, bevor das wieder rauskommt, sondern für die, die sich da verhalten, als ob sie die letzten Assis sind. Hm. Ja.
Ja.
Scheiß Turnier jedenfalls.
Zwei Jahre wird's besser.
Ja, das ist ein guter alles Punkt. Besser in den USA. Die Frage ist irgendwie, ob wir das Niveau halten können ohne Toni Kroos. Auch bitter, dass ausgerechnet das sein letztes Spiel jetzt ist. Und ja, die Zukunft ist bright, finde ich. Weil wir haben natürlich mit Würz und Musiala zwei riesige Talente, die ja mehr oder weniger in ihrem Alter noch am Anfang stehen und sich noch mehr entwickeln können. Und ja.
Nicht nur die, ne? Wir haben auch einen Bayer vorne, junge, der sich noch entwickeln wird, der wahrscheinlich sehr stark ist. Ein Pavlovic als nicht 1:1 Ersatz, natürlich, keiner kann groß ersetzen, aber.
Ist so.
Als großer Satz, wo du trotzdem sagst, ein großen Talent auf der Sechserposition, hat ja einfach tolle Spiele gemacht bei Bayern die Saison. Da ist schon genug. Und also ich bin da, ich denke halt auch einfach, was Nagelsmann gezeigt hat während dem Turnier, auch menschlich, auch danach jetzt, ist einfach, ja. Ich habe ja immer gesagt, ich bin ein großer Nagelsmann-Fan, ich mag den Typen, ich finde das einfach ein authentischer, guter Typ. Und ich denke, genau das hat er jetzt auch gezeigt. Und da kannst du jetzt auch analysieren, da gibt es Analysen von Tobias Escher, Bundesliga hat drüber geredet und so weiter, dass die Aufstellung natürlich sehr fragwürdig war gegen Spanien, mit Emre Can vor allen Dingen. Was hat Emre Can da gesucht? Keiner weiß es, war auch eine furchtbare Halbzeit. Aber das ist ja egal. Ich meine, ich habe ja nie was
dagegen. Er hat es ja zur Halbzeit wieder korrigiert, ne? Also von daher.
Ja, aber dann fehlt halt der eine, er wechselt später eventuell, ne? Und deswegen kann Kroos nicht mehr raus und whatever. Ist ja auch völlig egal. Also es war auf jeden Fall nicht sehr glücklich, Emre Can da hinzustellen und man fragt sich schon, warum der da war. Aber das ist mir alles völlig egal. Der wird sich schon irgendwas dabei gedacht haben. Einfach weil Emre Can halt schneller als Anrich ist wahrscheinlich und der schnelleren Spieler gegen Spanien wollte. Hat nicht gut geklappt. Aber das ist ja auch gar kein Problem. Ich finde, Trainer dürfen genauso Fehler machen, ne? Also ich meine, wenn ich sage, Havertz muss nicht die Tore machen, weil wenn er sie rausspielt, dann ist halt Glück, dann darf der Trainer auch aus meiner Sicht kleinere. Er hat halt eine Idee und es klappt halt nicht alles. Ist halt so. Aber darum geht's überhaupt nicht mir jemals. Mir geht's darum, dass er halt mit Herzblut bei der Sache ist und dass es einfach ein solider, guter Typ ist. Und dass der halt eine Vision hat und ich glaube, die hat Nagelsmann zu jedem Zeitpunkt. Und dass er sich nach dem Ausscheiden da hinstellt, also mehr oder weniger Tränen unterdrückend und gleichzeitig sagt, ja gut, schade, dass jetzt noch 2 Jahre ist, bis wir Weltmeister werden. So in dem Dreh war es ja, die Aussage. Ja, das fand ich ziemlich cool. Das ist halt einfach geil. Das ist halt das, was wir wollen auch. Und
also was ich will zumindest, ne, ich will diese Selbstverständlichkeit, ich will, dass wir um jeden Titel mitspielen. Das ist einfach das Selbstverständnis der Deutschen, finde ich. Im Fußball sollte das immer so sein.
Ja.
Und ich denke, er verkörpert das. Ich denke, er verkörpert so eine Siegermentalität, auch wenn wir nicht gewonnen haben, aber. Und ich muss sagen, nach viel Hass auf die Deutschen insgesamt, fand ich auch die Social-Media-Resonanz relativ gut. Ich habe wenige Leute gesehen, die richtig rumgehatet haben auf den Deutschen. Und alle haben gesagt, also ich meine, das liegt auch alleine schon daran, dass sie Viteria waren wegen dem Elfer und sich eher darum gekümmert haben. Aber viele, also alle, die über das Spiel geredet haben, über das Ausscheiden, haben gesagt, ja, es war trotzdem eine geile Leistung. Und das war es halt auch. Und ich finde, wir waren das beste Team des Turniers oder zumindest das Mitbeste mit den Spaniern. Und das wird halt appreciated. Und ich meine, guck dir einfach an, wo wir vor einem Jahr standen mit Flick. Also am absoluten Abgrund, da war ja nichts mehr. Und Nagelsmann hat es innerhalb von einem Jahr hinbekommen, uns wieder zum Mitfavoriten zu machen, definitiv, und zum Competitor. Und dann ist es halt sehr unglücklich gelaufen. Aber ich bin so happy, dass Nagelsmann noch 2 Jahre mindestens mal macht. Und meinetwegen darf der auch für immer Nationalcoach werden. Ich glaube nicht, dass er das will, aber soll der mal schön bleiben. Aber
ich glaube, dass er sehr motiviert ist, weiterzumachen. Zumindest wirkte das so. Wenn er jetzt sagen würde, ich mache nicht weiter, das wäre schon seltsam. Nee,
bis 26 sowieso. Ich meinte gerne auch noch danach, aber ich glaube, danach ist dann auch wieder Schluss. Ich glaube, der hat schon noch Pläne für seine Karriere. Und ich glaube, Nationalcoach ist halt eher so eine, das siehst du auch, ne? Was für Coaches da sind. Das sind ja wenige Weltklasse-Coaches meistens. Eher die so gealtert sind.
Ja.
Oder die halt sehr neu noch sind oder irgendwie da reingerutscht sind, wie Deschamps und Southgate und Co., die irgendwie haben ja vorher nicht viel erreicht, außer, also spielerisch meinetwegen, aber außerhalb trainertechnisch nicht so in der Regel. Oder halt so sehr alte Trainer, die irgendwie so im Ruhestand sind, weil Nationaltrainer, glaube ich, einfach viel gechillter ist als Vereinstrainer. So ein Rangnick, der dann sagt, ach, ja gut, jetzt am Ende der Karriere lassen wir nochmal das machen. Und Nagelsmann, dass er sich dann nochmal überhaupt die 2 Jahre gibt. Aber ich denke schon, dass er danach dann auch wieder was Gescheites machen will, weil er kann natürlich zum Top-Club eigentlich, ne?
Ja.
Muss nicht drüber reden.
Meine Hoffnung ist ja, dass Kloppo dann übernimmt, ne? Das wäre schön.
Ja, ich glaube, der ist dann schon wieder woanders.
Meinst du?
Kann mir nicht vorstellen. Ja, der Kloppo hat gesagt, er macht ein Jahr Pause mindestens. Und ganz ehrlich, ich glaube, Kloppo ist so ein Typ, der kann auch nicht länger als ein Jahr Pause machen. Ich wette, dass es dem im halben Jahr so auf den Sack geht, am Strand rumzuliegen oder was auch immer er tut. Also dann auch, ja, weiß nicht, er ist doch so, oder? Ich meine, der ist doch, der sprudelt doch vor Energie. Kann mir nicht vorstellen, dass der einfach rumchillt irgendwo und sagt, ach, jetzt ist auch mal gut. Ja, das denkt er jetzt und das macht er jetzt auch und das braucht er bestimmt auch. Aber ich glaube, das ist so wie Leute, die in Rente gehen und zu früh gehen, weißt du, und dann sagen, ah, fuck, was mache ich jetzt den ganzen Tag? Das kommt mir komisch vor bei Kloppo. Ich denke, der wird schon, ich denke, in einem Jahr, also nach dieser Saison, wird es ein Angebot geben von wem auch immer. Und dann wird er zuschlagen bei irgendwem Großes. Aber England hat er das ist erstmal die Frage, wo er überhaupt hin will, ne? Weil England hat er ja ausgeschlossen. England geht er auf keinen Fall. Und das glaube ich ihm auch. Ich glaube, Kloppo ist ein Mann seines Wortes. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er dann zu United oder so geht. Das wird er niemals tun. Entweder geht Liverpool komplett vor die Hunde in der Saison und dann ist Liverpool wieder frei, dann kommt er einfach wieder zurück. Das kann ich mir vorstellen, weil er liebt diesen Verein offenbar über alles.
Ja.
Bayern kann ich mir vorstellen, wenn Kompany scheitert.
Was er wird, bin ich mir sicher.
Ja, ich denke auch, dass der scheitert. Und oder ansonsten halt irgendwas Großes in Spanien, dann weiß nicht, weil ich glaube, Barca hat sehr bald wieder einen Trainerposten frei. Wer weiß.
Ja, Flick wird auch scheitern, dann kann man auch.
Ich glaube, da ist die Schnellanzeige fertig.
Ja, ich glaube nicht mehr, dass es das Ende der Saison erleben wird, ehrlich gesagt. Aber wer weiß, ne?
Ja, wer weiß.
Gut, dann haben wir jetzt ausführlich über Fußball gesprochen, ihr Lieben. Und gehen mal in eine andere Richtung, dann kann der liebe Sascha
auch mal wieder... Eissport ist es.
Ja, echt. Macht einen traurig, ne?
Wenn es um WM geht, bin ich ja noch halbwegs dabei. Ich war übrigens noch nie live an einem Fußballspiel. Noch nie. Und ich überlege, ob ich das vielleicht zur WM mal machen soll, weil wir haben ja 2 Spiele in Miami. Quarterfinals, glaube ich, und Bronze oder irgendwie sowas. Die Tickets werden garantiert, keine Ahnung, $1 Million kosten. Aber ich überlege mal, ob ich mich registrieren soll oder mal gucken. Die werden ja irgendwie so halb ausgelost.
Du musst nur früh genug da sein, ne? Dann kriegst du die, also wenn du am selben Tag hingehst, werden die natürlich teuer sein. Aber wenn du dich da vorher drum kümmerst, dann nicht.
Kontrolliert wie, keine Ahnung, hier, als wären es irgendwelche AC/DC-Konzerttickets mit
Verlosung. Nö, du kannst vorher dich, also du hast so eine Plattform, wo du dich eintragen kannst, dass du Tickets willst.
Ja, ich hatte geguckt, man kann sich registrieren, aber ich tippe mal trotzdem, dass die wahrscheinlich im Hunderte von Dollar-Bereich sein werden, oder? Für diesen.
Muss mal gucken, kommt auf das Spiel an, ne?
Definitiv, gerade in den USA, die sind ja große Ticketspreise gewohnt, da werden sie noch mehr holen als bei uns bestimmt.
Aber du weißt ja auch nicht, wenn ich jetzt mir fürs Quarterfinal einkaufe, kann ja sein, dass irgendwelche Kackmannschaften da sind, die ich gar nicht sehen möchte. das ist halt ein Gamble, ne? Aber ja. Ich habe es noch nie gemacht und es ist bei uns vor der Tür. Also vielleicht ist das mal irgendwann die Bucketlist.
Vor allen Dingen, wenn du Karten zum Dödelspiel kriegst, kannst du immer noch irgendwie verkaufen, ne? Per eBay oder so.
Ja, das auch. Aber ich würde hingehen, einfach because. Weißt du, du musst alles einmal gemacht haben. Das ist so mein Ziel im Leben. Alles einmal probieren. Außer Heroin. Ansonsten, ne? Das ist nur für die
Experience. Nach Fußballkarten wäre Heroin auch meine Nummer 2 gewesen. Oh Mann. Ja, ihr Lieben, Windows 11 als Betriebssystem wird immer beliebter. Was für ein Betriebssystem nutzt ihr?
Windows 10, glaube ich.
Glaubst du?
Keine Ahnung, hab's nie abgedatet. Von daher denke ich ja.
Okay. Sascha?
Ich bin, glaube ich, überall mittlerweile auf 11, aber sie zwingen dich ja auch, also lassen dir ja nicht hundertprozentig die Wahl, ne?
Weil?
Ja, sie pushen da immer, irgendwann wird dann auch der Support eingestellt und so.
Ja, ja gut, dann kann ich bin auch so jemand, der never change a running system. Ich habe auch noch Windows 10 und ich kriege auch ständig angezeigt, wollen sie nicht upgraden? Nee, will ich nicht. Aber ist auch umsonst, nee, will ich trotzdem nicht. Und ich werde es so lange nutzen, bis sie mir sagen, hier, wir supporten das nicht mehr, es gibt keine Updates mehr. Erst dann werde ich wechseln.
Wir bleiben bei XP.
Also es kommt halt drauf an, als Gamer, ne, du hast halt besseren HDR-Support, wenn du halt einen HDR-Monitor oder ein OLED oder so hast, ist das cool, du hast dieses Direct Storage, was technically, wenn du eine schnelle Festplatte hast, dich ein bisschen schneller macht, aber ist halt kein Game-Changer, ne? Also dieses Auto-HDR, ne, mit dem HDR-Screen, das ist natürlich schon ein schönes Feature. Nicht, dass du das nicht auch in Windows 10 machen könntest, aber sie machen halt die neuen Sachen nur noch in Windows 11, ne? Ich weiß gar nicht, als Non-Gamer, wo jetzt da der Vorteil ist. Es wird auf jeden Fall nicht besser. Ich nach jedem Update muss ich wieder irgendwelchen komischen Spam und irgendwelche Widgets und irgendwelche Sportergebnisse und Börsenwidgets entfernen von meinem Login-Screen.
Okay.
Ja, wie gesagt, ich finde das auch schon lange nicht mehr. Ich finde das auch ganz angenehm im Vergleich zu früher, dass es nicht mehr so ist, dass du irgendwie alle 2-4 Jahre irgendwie switchen musst, sondern das ist jetzt einfach das gleiche Gefühl, ne? Das ist irgendwie so ein Mischmasch. Kann ich auch gar nicht auseinanderhalten mehr. Nur wie früher der Unterschied war, wenn du irgendwie, weiß nicht, XP, Vista und Co. hattest. Das waren ja riesige Unterschiede einfach. Ist ja jetzt heute nicht mehr so. Ich finde irgendwie, die letzten Jahre sieht immer gleich aus, was ich da hatte, die letzten 10 gefühlt. So sicher bin ich nicht, was das ist.
Nimmt es nicht eh bald sein Ende? Sie hören doch auf zu supporten irgendwann. Ich glaube, nächstes Jahr läuft doch eh der Windows 10 Support aus. Dann.
Ernsthaft? So früh?
Ich meine, Ende nächsten Jahres hört der offizielle Support auf und dann so langsam
Scheiße.
Switchen sie rüber. Und das ist halt die Frage, ob es neues DirectX und sowas gibt, ne? Weil ich sehe es immer aus der Gaming- Perspektive ist irgendwas, was als Gamer für mich gut ist.
Okay, ja. Also wie gesagt, ich werde erst upgraden, wenn ich es muss. So. Ich habe viel zu viel Schiss, dass dann wieder irgendwas nicht funktioniert, irgendwie alles so schön eingerichtet mit Streaming und so weiter und da ein neues Betriebssystem drauf zu machen, was dann vielleicht, dass dann irgendwas nicht mehr geht, das ist...
Kein neues drauf, oder? Du updatest das wirklich nur, oder? Das
ja.
Ist ja kein, nicht mehr wie früher, sondern ein Festplatten-Wipe. Das ist ja nicht mehr so.
Ja, aber man sagt ja ein cleares, also ich habe mein Betriebssystem jetzt bestimmt 10 Jahre drauf, ohne irgendwas geändert zu haben. Das ist so voll gemüllt. Wahrscheinlich, ich müsste da dringend neue Installation machen, glaube ich.
Ja, das tut eh gut, ob du jetzt OS updatest oder nicht. Das ist alle 2 Jahre einmal richtig clean. Das fühlt sich gut und sauber an, wenn du da wieder anmachst.
Ja, stimmt schon. Ja, ich habe viel zu viel Schiss, dass da irgendwas dann nicht mehr funktioniert und ich irgendwas nicht mehr einrichten kann. Ja. Ich habe übrigens, wo wir gerade bei Hardware sind, ich habe gestern eine neue Grafikkarte eingebaut. Ich habe jetzt eine 4070 Ti.
Ah, oh, sehr nice.
Maris und der Edu haben mir erzählt irgendwie, dass die besser ist aus vielen Gründen als meine 3090. Ich habe für die 3090 noch einen guten Preis bekommen. Ich habe mal gedacht, mehr Speicher ist da das Entscheidende, gerade in Sachen Videoschnitt. Aber Maris ist ja wirklich, was das angeht, so ein Archiv. Und der hat mir dann irgendwie über 1000 Statistiken gezeigt, dass auch beim Rendern von Videos und so weiter die 4070 mit 16 GB statt 32 besser und schneller ist. Und dass ich, mein Traum ist ja immer so ein, ich bin ja so ein bisschen angefixt von diesen Curved Monitoren. Ich habe diesen OLED von LG. Und das nächste Ding wäre halt, Edo schwärmt halt so von seinem, was hat der? Diesen Samsung Neo G9 oder so, ne, wo du so 8 Monitore nebeneinander hast, ne? Ist natürlich ein bisschen teuer. Ich habe meinen jetzt erstmal bei eBay Kleinanzeigen reingestellt. Ich bin ja mega begeistert von dem. Aber meine ganzen Platzprobleme, ich habe jetzt hier so 3 Monitore aneinander gestellt, einen hochkant für den Chat und die anderen, es sieht einfach nicht schön aus. Und da einen Sohn zu haben, wo ich quasi alles drauf machen kann, das wäre schon cool. Aber wie gesagt, der kostet jetzt 1600 Euro, das ist mir viel, viel zu teuer, ich warte da noch.
Für einen Screen, aber, ja, das ist natürlich heftig.
Ja, ich hab meinen jetzt erstmal bei eBay Kleinanzeigen reingestellt für 900, der hat ja 1200, glaube ich, gekostet, als ich den gekauft habe. Ich habe ihn jetzt für 900 reingestellt, hat sich einer gemeldet, hat gesagt, er würde mir 650 dafür geben. Wo ich dann gesagt habe, nein, ciao.
Hast du einen OLED-Screen?
Ich habe einen OLED-LG, ja, und bin total begeistert von dem.
Aber dann lohnt sich Windows 11 aber schon, weil du halt das Auto-HDR hast. Und das ist ja das Schöne, wenn du einen OLED hast, wenn du einen guten HDR-Modus hast. Weil die Spiele, die das unterstützen, sehen halt schon richtig geil aus mit dem Kontrast und so.
Aber für die Spiele, die ich spiele, mein Lieber, also höchstens ja, Diablo 4 vielleicht, ne?
Okay, ja.
Ich weiß nicht, ob es da ein Upgrade gibt für Diablo 4, aber ich spiele WoW, ich spiele Hearthstone, ich spiele Diablo 2. So.
Performance wirst du aber schon merken, weil du hast jetzt Frame Generation und sowas, zum Beispiel Diablo. Weil selbst wenn es vorher gut läuft, ne, läuft es jetzt leiser und nicer.
Okay.
Sure. Frame Generation ist eh Magic, ne? Das ist der Hauptgrund, sich die 40 Series zu kaufen, weil das ja macht so vieles besser. Also du kriegst halt Performance, die du vorher einfach nicht hattest durch diese Fake-Frames. Ne? Das hättest du dir vor 5 Jahren nicht vorstellen können, dass irgendwie die neuen Grafikkarten irgendwelche AI-Magic haben, die komplette Frames erzeugt. Ne? Da haben die Leute nicht mal dran gedacht, dass sowas geht überhaupt.
Normalerweise würde ich sagen, mache ich sofort, um das zu sehen. Aber wie gesagt, meine Angst ist einfach größer, dass mit dem Update irgendwas anderes nicht mehr funktioniert. Ja. Ja, das wollte ich erzählen und ja, wenn ihr meinen Monitor kaufen wollt, ich denke 900 Euro ist ein fairer Preis, der ist erst ein Jahr alt, meldet euch bei mir. Das Problem ist, man muss den abholen, ich weiß nicht, wie ich den verschicken soll, ne? Der kam in so einer riesen Packung, so, von daher ist leider nur per Abholung. Aber ich trinke dann Bier mit euch, wenn ihr sowieso hier seid.
Und du wolltest zum Curved gehen? Zu einem?
Der ist schon, also der LG ist schon Curved. Oh, und das ist okay. Der beste Monitor, den ich hier hatte, mit Abstand.
Also ich bin jetzt so white curved oder einfach nur curved?
Weil ich kann der ist white curved. Der ist white curved und wie gesagt, also das Bild ist der absolute Hammer. Es ist ein richtiger Kulturschock, als ich den hier zum ersten Mal angemacht habe.
Da hast du doch ständig Inkompatibilität mit Spielen, die das halt nicht unterstützen und das ist doch alles gestretched mit dem UI und so.
Ja, also beim Stream ist es ein bisschen blöd, weil du immer nur dieses Breitbild hast. Aber alle Spiele, die ich spiele, unterstützen das, ne, und zeigen das breit an. Okay. Und daher ist das total schön. Also sowohl Diablo 4 macht das, WoW macht das, ist kein Problem. Und Hasso macht's auch.
Ich habe immer Angst davor. Ich guck mir das an, denke ich mir, das kann doch nicht irgendwie.
Sieht doch geiler aus, weil du viel mehr Breite siehst. Ne? So wenn du in Stormont bist irgendwie und ich will nicht sagen die 360 Grad Erfahrung, aber du hast schon einen riesen Range, die du gucken kannst. Ist schon cool. Wie gesagt, ich will's hier jetzt noch an die Spitze treiben und mir richtig fetten Monitor holen, der auch curved ist und der auch richtig groß ist. Aber wie gesagt, noch ist mir zu teuer, ich muss sparen dafür. Bei der Grafikkarte habe ich jetzt nicht viel drauflegen müssen, ne, weil irgendwie die 4070 Ti halt nicht so viel kostet. Und ich habe für meine 3090 noch einen guten Preis bekommen bei eBay. Naja,
im Vergleich zu früher sind die alle schweineteuer. Hast doch bestimmt, was hast du bezahlt, 700 oder was?
Für was?
Für die 4070?
Nee, ein bisschen mehr noch. Ich habe, glaube ich, ja, 800 irgendwas bezahlt.
Das ist auch ein guter Preis für heute, aber überleg mal, wie günstig. Du hast früher, ne, in den Mid-2010s hast du für 350 noch eine gute Grafikkarte bekommen. Und heute gehen die alle in Richtung 1000 Dollar. Das ist krass irgendwie.
Also du brauchst 4070, aber die habe ich schon letztes Jahr gekauft zu Diablo.
Geiler Typ. Ja, aber wahrscheinlich keine TI, oder? Oder hast du auch eine TI? Nee,
leider nicht. Okay. Glaub nicht.
Mir wurde gesagt, kauf dir keine 4070, kauf dir eine 4070 Ti.
Die gab es damals noch gar nicht oder so, aber keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Nee, ich habe eine 4070er, die macht alles. Also bei mir läuft das super. Vor allem ist die, was man sagen muss, ist, ich hatte vorher eine 1080 Ti noch oder so. Ja. Warte mal, was war das? Keine Ahnung, uralt. Also
vor 50 Jahren oder so. Hatte
das
ich auch noch
ist das bis Workhorse, das ist die beste Karte, die ever gemacht wurde, die 1080, die ist, da kannst du heute
ja, die noch war halt insane. Also ich hab die damals geholt, als sie rauskam, also weil da habe ich einen neuen Gaming-PC gekauft mir habt und da kam, ich habe gewartet, bis die rauskam, weil die halt so gehypt wurde damals, irgendwie vor 5, 6 Jahren oder so. Die hat halt auch durchgearbeitet wie ein
Workhorse.
Wie crazy. Ja, absolut. Aber was die halt hatte, war, die wurde so heiß. Also die wurde so heiß, die hat so hart gearbeitet, die war ja auch riesig, irgendwie. Und mein ganzer PC wurde so warm, also im Sommer gerade, ne? wenn ich irgendwas gespielt habe. Ey, du hast da wie so ein Heizwärmer von unten gehabt irgendwie. So an die Beine.
Deshalb brauchst du keine Heizung.
Ey, da brauchst du wirklich, da brauchst du definitiv keine. Also wenn du da was gespielt hast, das Ding wurde so heiß, ey. Und das ist die neue überhaupt nicht. Die macht keine Geräusche, null. Die wird überhaupt nicht warm gefühlt. Also mein ganzer PC wird überhaupt nicht warm durch das Ding. Vielleicht spiele ich nicht anspruchsvolle genug Spiele oder so, dass die nicht arbeiten muss oder so. Aber die chillt da rum, ey. Ich glaube, die hat, weiß nicht, ein Tausendstel des Stromverbrauchs oder irgend sowas, keine Ahnung. Ich glaube, da haben sie schon sehr viel gemacht, auch an der Effizienz.
Der AI-Teil dieser Karten macht halt super viel aus. Und das ist krass, wenn du darüber nachdenkst, dass es eigentlich nicht der DAI ist, der so viel besser ist, oder nicht direkt zumindest, sondern dass das halt hier so DLSS und sowas, was einfach nur die Software ist, die die Arbeit übernimmt.
Mhm. Ja, also das ist mir auf jeden Fall extrem aufgefallen. Das Ding wird einfach nicht warm. Das ist schon ein großer Unterschied, weil meine 1080 Ti hat halt den ganzen PC warm gemacht. Also du hast halt an die Gehäuseseite, da wo halt die Kabel liegen und Co., ne? Nicht die offene Seite, sondern die andere, weil die wurde halt komplett warm, also immer. Selbst bei Hearthstone und so wurde die warm.
Das heißt aber eigentlich, dass du wahrscheinlich ein Airflow-Problem im Case hattest. Also was hilft, ist oben auf den Tisch stellen, hast besseren Airflow und dann noch einen Fan einbauen, das hilft oft schon. Aber manchmal kommen die halt auch mit
so. Aber das war ein Intel Extreme Master Certified PC mit, was weiß ich, der hat ewig dumm viel gekostet damals. Deswegen läuft der auch immer noch. Mit Wasserkühlung und allem. Ich glaube schon, das war die Grafikkarte. Die wurde so warm. Ich meine, die ist nie kaputt gegangen oder so. Also bis letztes Jahr. Aber die wurde schon, also ich glaube, die hat schon eine deutlich härtere Hitzeentwicklung, weil die ist jetzt genau im gleichen Case drin, die neue, und die macht, wie gesagt, gar nichts mehr warm. Also die muss schon deutlich weniger Hitzeentwicklung haben. Oder die alte war dauerhaft kaputt. Wer weiß. Keine Ahnung. Ich dachte, es ist normal, dass die warm wird. Der ganze PC. Wer weiß das schon? Kenne mich damit nicht aus. Ich mag Fertig-PCs. Also nicht die billigen von, was weiß ich, sondern von guten Herstellern. Ich bin ja nicht so der Bastler.
Echt, ich würde mir nie einen Fertig-PC kaufen. Das ist der spaßigste Teil, das selber bauen. Das ist ja, weißt du, das ist wie Modell bauen. Du kaufst ja nicht die fertigen Modelle, sondern du malst sie selber an und klebst sie selbst zusammen. So ist es beim PC auch. Und du weißt immer exakt, was geht.
Ja, aber für mich ist der PC nicht. Kommt drauf an, was du erwartest. Für mich ist das nicht das gleiche wie Warhammer-Figuren oder so. Da will ich gar nichts selbst machen. Ich will das, was da läuft. Das ist nur ein Gerät.
Verstehe ich. Das ist ein Way of Life. Und du bist technically ein bisschen billiger, wenn du es selber bauen kannst, aber. Es gibt mittlerweile
haben die Leute auch immer gesagt.
Ja, bist du, aber es gibt mittlerweile auch gute Leute, viele Firmen, die gute High-Quality Pre-Built Systems shippen, also so ist nicht.
Jetzt eine Pause, ich habe gerade.
Ja, sorry, ich hatte gerade mein Headset kaputt gemacht kurz. Oder mein Dings. Ich wollte gerade sagen, die Leute haben mir auch immer gesagt, dass es viel, viel günstiger wäre. Und dann hatten wir, also damals, als ich den PC gekauft hatte, da habe ich dann extra über. Ich habe dann ein paar Leute aus meiner Community den gleichen PC bauen lassen, also die Ahnung haben. Und die kamen irgendwie mit 120 Euro günstiger oder so raus. Also für den gleichen. Die haben es nicht hinbekommen, den viel günstiger zu kriegen. Und das war, also ich meine, wir reden hier über, was weiß ich, wie viel das Ding gekostet hat, 3.000 oder so damals. Das war wirklich, ich meine, das Ding hält jetzt auch schon seit 7 Jahren fast. Und da war schon okay, aber das war relativ teuer für meine Verhältnisse zumindest. Und die sind 120 Euro günstiger oder so rausgekommen. Dafür aber ohne irgendwelche extra Sachen, die der Anbieter dann noch mitbringt, ohne die Garantie wirklich. Dann muss ja jedes einzelne Gerät Garantie haben und die rausschicken, ne, so, weil das war ja wirklich bei dem PC der Fall, als der kam, die Wasserkühlung war kaputt. Also der ist unter Wasser gestanden, so semi. Nach einem Monat. Und ich habe ihn einfach zurückgeschickt und habe einen neuen bekommen, ne? Also das ist ein bisschen schwerer, wenn du selbst baust, glaube ich. Weil dann kannst du auch selbst dran schuld sein, dass die Wasserkühlung kaputt ist, wa? Weiß ich nicht.
Ja, es assumt, dass du ein bisschen weißt, was du tust. Aber es ist ja flexibel, ne? Vielleicht baust du mal nur eine Grafikkarte selber ein, mal nur den Speicher selber ein. Das ist ja schön am PC bauen, dass du das zu dem Level
machen kannst. Das habe ich jetzt auch gemacht, ne? Die Grafikkarte habe ich jetzt auch ausgetauscht. Ich versuche zwar möglichst wenig zu machen, aber die ging ja einfach nicht mehr, von daher. Sowas mache ich dann auch selbst, aber ungerne eigentlich. Neuer PC schon.
Also ja, ich auch. Ich habe auch meine ganze Studentenzeit geschraubt und gemacht und damals war das irgendwie gefühlt noch einfacher. Ich mach das auch nicht mehr selber. Ich finde diese Prokelei, ich habe noch eine Narbe hier an meinem zwischen meinem Zeigefinger und Mittelfinger. Da bin ich mal beim Bauen an eine scharfe Kante gekommen und das war dann eine Platzwunde und hat geblutet wie Schwein. Ich habe mir irgendwann gesagt, ich mach das nicht mehr. Ich mach das einfach nicht mehr. Also so eine SD einbauen oder die Grafikkarte wechseln, das ist ja easy und schnell gemacht, das mache ich noch. Aber das ganze Ding auf gar keinen Fall. Aber ich musste jetzt halt auch upgraden, weil der Edo gesagt hat und der Maris auch, mit dem aktuellen System, was du hast, kannst du diesen großen Monitor gar nicht laufen lassen. Das ist zu schwach. Das schafft die 3090 nicht und dein Chip auch nicht. Ich hatte vorher einen Ryzen 3900 und habe den jetzt auch abgegradet zu einem 5900. Also wirklich Konfiguration, ja, um wirklich diesen großen Monitor laufen lassen zu können.
Weil der hat und ja
der,
auch
der Ryzen ist gerade runtergesetzt worden. Der war bei Amazon im Angebot für 200 Euro und ich habe meinen alten 3900 für 150 wieder verkauft. Also da habe ich quasi 50 Euro nur für das Upgrade bezahlt. Also hat sich richtig gelohnt.
Ja, du hast ja humongous Pixel Amounts auf so einem Screen, ne? Wenn das eine 4K-Auflösung ist und dann nochmal die doppelte Breite.
8K.
Oh ja, okay, das ist aber auch crazy. Brauchst 8K, das kann aber selbst eine 4090, die kommt da nicht mit hohen Settings zurecht. Da musst du halt immer darauf achten, dass du halt Super Sampling und so anschaltest. Ne? Das macht einen huge Difference. Wenn irgendwo ein Frame Generation Checkbox ist, immer anklicken. Ne? Diablo zum Beispiel hat es auch. Diablo ist da relativ gut, was das angeht.
Okay. Ja, dieser Monitor, den ich haben will, das ist, wie gesagt, dieser Samsung G9 Neo, hast du nicht gesehen? Und der, also ich glaube, ich spiele nicht in 8K, ne? Also, aber du kannst. Ich spiele in 4K. Aber es ist ja gut, irgendwie, so schnell wie die Entwicklung weitergeht, irgendwann zu sagen, ja, jetzt kann ich das in 8K machen, so.
Ja, die machen auch Werbung, ist so ein Marketing-Ding, 8K, aber honestly, ich sitze einen Meter davon entfernt von dem Monitor. 8K, ja. Weißt du, wie viele Millionen und Millionen von Pixeln das sind? 4K verstehe ich auf dem großen Monitor, das siehst du vielleicht irgendwie noch, aber 8K, das ist halt so ein Marketing-Term geworden, 8K Gaming, aber ich finde es, du siehst den Unterschied, das, was es dich kostet versus was du siehst, ist so, so gering. Ja. Ich verstehe, dass du nicht mehr auf 1920 oder 1280 spielst oder sowas, aber 8K, also hallo.
Ja. Also ich spiele noch auf 1980 da. Ich bin noch dabei, auf 1080, bin auch dabei. Noch ganz normal.
Ist fein, dafür ist dein Rechner kühler und das ist okay, dafür gibt's Anti-Aliasing, ne?
Ja, mich interessiert sowas, aber mich hat das noch nie interessiert. Das Einzige, was mich wirklich damals, also rein technisch, ich bin nicht so der Grafikmensch dafür spiele. Die meisten Spiele, die ich spiele, haben ja auch einfach keine guten Grafik, weißt du, bei Hearthstone, wen zu Hölle interessiert's. Aber das Einzige, was mir wirklich jemals aufgefallen ist, wirklich als riesiger Unterschied, war damals, als ich den, das war die Fortnite-Zeit, wo ich ein bisschen aktiver Fortnite gespielt habe, ein Jahr lang. Und ich hatte einfach nur 60 FPS, ne? Also ich hatte nur einen 60 FPS-Monitor, das hat mich nie interessiert. Und ein 60 Hertz-Monitor natürlich mit 60 FPS dann logischerweise. Und dann habe ich mir so einen Alienware-Monitor gekauft, weil alle meinten, das macht wirklich einen Unterschied in Fortnite und Co. Und dann bin ich halt auf 240 Hertz hoch. Und das merkst du halt irgendwann nicht mehr, wie alles, was du irgendwie kennst. Aber die ersten Tage waren so life-changing. Das war so crazy. Alles sah so flüssig aus. Es sah so schnell aus. Es sah ganz anders aus. Es war eine ganz andere Experience. Aber nach einer Woche ist das abgeklungen und das ist normal für dich, ne? Aber ich glaube, ich könnte nie wieder auf 60 Hertz zurück. Das ist unmöglich. Also zumindest nicht in Spielen, die du länger gespielt hast, auf 240 oder meinetwegen 144, ne? Aber das ist so ein Unterschied, das ist so crazy. Hätte ich nie gedacht, damals. Das ist das Einzige, was mich wirklich richtig jemals beeindruckt hat, glaube ich.
Naja, das ist bei mir mit dem Monitor so gewesen. Also diesen Curve einmal anzumachen und diesen Widescreen zu haben und dann auch noch OLED, das war, ich habe gedacht, wow, was passiert hier gerade, ne? Das ist cool, dieser Moment ist aber echt cool, finde ich. Das macht Spaß.
Ja. Vor allem, wenn er noch was macht, wirklich. Also in Fortnite oder in Shootern, das ist halt wirklich relevant. Also das ist wirklich krass. Ich wurde wirklich besser dadurch. Also du hast halt wirklich einfach ein paar Frames mehr. Du siehst Gegner schneller. Das macht wirklich einen Unterschied. Das ist crazy. Hätte ich nie gedacht. Ich dachte, das ist so Folklore, weißt du? Die Leute erzählen das so. Das brauchst du, aber das war wirklich wichtig. Ich wurde wirklich ein bisschen besser. Das konnte ich gebrauchen. So gut war ich nicht. Also das kann ich wirklich empfehlen für Leute, die 60 Hertz für immer irgendwie haben und Sachen spielen. 144 oder 240 macht schon Unterschied. Also das merkt man auch wirklich, verrückterweise.
Ja, je höher du gehst, desto weniger merkst du es. Aber von 60 zu 120 ist der größte Sprung. Danach immer noch, aber da wird es dann weniger. Also ich glaube, 200 zu 240 mit dem Auge zu merken, ist schwierig. Aber
sobald du ich bin jetzt von 60 zu 240 gesprungen und Fortnite hat halt 240 FPS problemlos gehabt, ne? Also ist ja nicht so das grafiklastigste Spiel. Das hast du halt so krass gemerkt. Ich meine, das ist ja auch das Vierfache, ne? Also das sollte man auch merken, aber es ist wirklich crazy gewesen. Einfach wie flüssig du gelaufen bist und so. Das war sowas anderes. Also das kann ich wirklich nur empfehlen. Ja. Aber ansonsten bin ich da ja sehr genügsam eigentlich.
Ja, für die Spiele, die wir spielen, jetzt mal Fortnite ausgeklammert, reicht das auch, glaube ich, ne?
Ja, ich spiele schon viele große Sachen, aber ich spiele halt nicht dauerhaft, ne? Deswegen ist es mir nicht so wichtig. Und ich spiele auch gerade wieder Elden Ring. Ich bin wieder zu Elden Ring zurückgekehrt.
Ich habe auch wieder angefangen ein bisschen, aber ich weiß nicht, ob ich es durchspiele.
Schwer, ja, sackschwer sein soll.
Also ja, ich finde es super geil, dieses Open World, aber ich komme mit dem UX und der Steuerung einfach nicht klar. Das ist so sluggish und ich bin wieder reingekommen. Wie rüste ich jetzt hier die Incantations aus? Wie wechsle ich auf Zweihand? Moment, dann hältst du Y und dann beide Bumper gleichzeitig und dann drückst du das D-Pad. Die Controls sind so, oh Gott, ich weiß es nicht. Also die Leute, die das richtig spielen, die haben ja alle Stockholm-Syndrom, ne? Die sagen, nein, das muss so sein, das ist gut. Die geht auch World of Warcraft spielen und so, aber ich tue mich jedes Mal schwer damit.
Na, das stört mich gar nicht so. Also einige Sachen stören mich, das könnte schon ein bisschen mehr Quality of Life haben, aber ich mag das Spiel, ich finde einfach andere Spiele besser aus Souls-Likes. Also ich kann den Hype einfach nicht einstimmen. Aber das liegt bei mir eher daran, dass ich Story überhaupt so uninteressiert bin wie kein anderer. Das interessiert mich einfach nicht.
Das hat auch alles.
Ja, aber du musst halt da unten, ja doch, zum Beispiel bei dem einen Boss musst du halt wirklich irgendwie mit so einer Gruppe reden und dann musst du da und whatever und sonst ist der Boss nicht da, dann geht das Event nicht los und was auch immer, ey, keine fucking Ahnung. Und das ist, oh, ich krieg ja nichts mit, ich weiß ja nichts, um was es geht, weil ich immer alles skippe, es ist schlimm, es ist wirklich eine Krankheit. Und ich suche halt dauernd Bosse, mich interessieren nur Bosse und das ist echt nicht so einfach in Elden Ring, also im Vergleich zu anderen Spielen. Natürlich gibt's viele Bosse, die irgendwo rumstehen, aber es sind ja so Dulli-Bosse, aber teilweise spiele ich wirklich 3-4 Stunden, bis ich wieder bei einem riesigen Story-Boss bin. Das ist schon echt zäh, ey. In der Zeit habe ich Lies of Pi, weiß ich nicht, 5 getötet. Naja, nicht getötet, aber hätte ich in der Theorie 5 gefunden und wäre bei jedem 10 Stunden gestorben, aber es geht. Ich habe meinen Chat jetzt dabei und wir haben uns darauf eingelassen, dass die mich einfach immer zu den coolen Bossen führen, damit ich nicht 10 Stunden im Kreis renne.
Okay, dann cool mit der Schwarmintelligenz, die dir sagt, wo du hin musst.
Die wissen das. Ich habe da so ein paar Leute, die das schon 20 Mal durchgespielt haben und dann sage ich, okay Leute, ich will nicht wissen, wie man den Boss macht, ich will nichts wissen, sagt mir einfach, wie komme ich zum nächsten coolen Boss und dann führen sie mich dahin, dann geht's so ansatzweise. Jetzt hänge ich gerade bei Morgoth seit, ach Gott, 50 Jahren? Tries oder so.
Okay.
Ja, das ist ein Arschloch, ey, der ist echt stark. Heute muss ich ihn machen. Gestern hatte ich Radahn, der war genauso eklig. Aber ja, die Bosse sind schon ganz, also die guten, also ich find's halt ein bisschen fake, Elden Ring. Weil die Leute reden die ganze Zeit darüber, dass es 165 Bosse im normalen Spiel gibt, ne? Und das stimmt auch. Aber, ey, also davon sind halt 130 belangloser Rotz. Also, das wurde irgendwie verschwiegen. Also, das sind halt irgendwelche Random-Dinger, die stehen da rum, die sehen nicht viel besser aus als ein Trash-Mob. Oder es sind halt recycelte Drachen, die irgendwie 5-mal kommen. Oder irgendwelche Baumwächter, die irgendwie da 3-mal rumreiten. Also, es ist schon ein bisschen, ne? Also, wenn man sagt, Elden Ring hat 165 Bosse, so wie ich das immer gehört habe, dachte ich, das sind halt 165 coole Bosse. Das ist aber nicht so. Aber die Bosse, die groß sind, die Story-Bosse, die guten Bosse, wie Godric und jetzt Radahn und wer auch immer, die sind halt schon geil, klar. Aber die sind jetzt auch nicht so viel weiter über Dark Souls Level, finde ich. Von daher. Ja, ich werde nicht der größte Elden Ring-Freund, befürchte ich. Also nicht der allergrößte, nicht so wie die Normalmeinung ist. Bestes Spiel aller Zeiten, whatever.
Ja, sehe ich genauso. Ich finde, es ist gut, aber overrated.
Ich denke, es ist für die Leute vielleicht das beste Spiel aller Zeiten, die alles davon appreciaten können. Die eine Open World extrem mögen und Sachen rausfinden wollen und da wirklich, weiß nicht, jeden Pixel der Welt irgendwie umdrehen wollen und gleichzeitig Spaß daran haben zu erkunden und ganz viele Waffen zu spielen und all sowas. Und all das bin ich halt nicht. Alles, was ich als Souls-Likes will, ist Bosse fighten.
Ich kann das auch nicht spielen ohne YouTube-Guides. Ich wollte hier die Ashes of War updaten, ja, diese Tiere, die du rufen kannst. Das kannst du ja gar nicht, ne? Diese komische Quest, die du da machen musst, die ist so obskur, das findest du doch alleine, findest du das niemals raus, selbst wenn du das komische Gelaber dir mit anhörst. Also ich bin normalerweise ein Cutscene-Listener und Zugucker, aber in dem Spiel, das kann ich nicht ohne YouTube-Guides spielen. Das ist mir zu kompliziert.
Ja, ich sowieso nicht, aber ich spiele halt sowas auch gar nicht. Ich habe am Anfang, beim ersten Playthrough, also ich habe ja nicht durchgespielt weil da ist ja meine Grafikkarte kaputt gegangen, dann gab's die Pausen, hatte ich keinen Bock mehr. Das war vor 2 Jahren. Und da habe ich ja als erstes, was ich getan habe, war den Baumwächter zu töten mit Level 1, weil der da herumläuft, dieser Typ auf seinem Pferd, ganz am Anfang mit der Lanze. Okay. Und ich habe 160 Tries gebraucht, 160. Ich habe 7 Stunden gewiped gegen den, weil der ist ja nicht geplant, dass du den machst, wirklich. Das machen ja nur kranke Leute.
Echt? Also ich gehe erst hin und ich grinde stundenlang stumpf, bis ich so overpowered bin, dass ich die umhauen kann. Das macht mir mehr Spaß. Ich bin in das Camp gegangen bei den Gatefront Ruins und dann mache ich 4 Stunden lang die Wächter und dann habe ich meine Punkte und dann komme ich zurück.
Okay, das ist auch eine Variante. Nee, ich mache jeden Boss, den ich sehe, der wird auch gemacht. So, fertig. Das ist die erste Regel bei Souls-Likes. Ich sehe einen Boss und der wird gemacht. So, dann stand halt dieser Boss da, den man nicht machen soll. Der ist sozusagen einfach, also den soll man nicht machen. Jeder hat gesagt, mach den nicht. Und ich so, aber der steht doch da. Ich meine, du warst ja Level 1 an dem Punkt. Du hast ja noch keinen anderen Mob gesehen überhaupt im Spiel. Also bin ich erstmal 7 Stunden gegen diesen Baumwächter gewiped, bis ich ihn konnte. Und dann habe ich ihn geschafft. Und dann kriegst du ja diese Waffe von ihm, die Lanze, also die Hellebarde. Und dann habe ich gesagt, ey, jetzt habe ich 7 Stunden daran investiert, jetzt spiele ich auch mit dieser Hellebarde das Spiel durch, obviously. Das heißt, ich spiele immer noch mit der Hellebarde. Das habe ich jetzt beim zweiten Playthrough wieder gemacht. Ich bin wieder 2 Stunden bei dem gewiped, aber nur noch 2 Stunden, nicht mehr 7. It's progress. Und habe jetzt halt die Hellebarde. Und ich habe halt gesagt, ich mache nichts anderes. Und die Bosse sind relativ schwer, weil ich bin dauerhaft underleveled, weil ich nichts tue, sondern nur zu den Bossen renne eigentlich. Und ich habe nur die Hellebarde. Ich habe auch keine anderen Spells oder irgend sonst was. Und ich nehme auch keine Summons oder so. Das macht alles ein bisschen schwerer, glaube ich.
Ich glaube, du spielst es nicht so, wie es intended ist, kann ich
das sagen. Das glaube ich auch. Ich glaube, ich spiele den Hard-Mode, den Leute spielen, die irgendwie No-Hit-Runs versuchen oder so. Aber, naja, dann, so habe ich mit mehr davon. Es sind ja nicht so viele schwere Bosse.
Ja klar, wieder 7 Stunden statt irgendwie 2 mit einer vernünftigen Ausrüstung.
Ja, also Eldring ist halt schon, also es war ja bei Dark Souls auch immer so, du konntest ja immer grinden, wenn du willst, und die Bosse deutlich leichter machen, weil du einfach im Level ahead bist irgendwann. Das habe ich ja nie gemacht. Ich, sobald ich beim Boss bin, mache ich den auch. An dem Punkt, wo ich dann halt gerade bin, da wird nichts gegrindet.
Aber interessant, dauert, wie die Ansätze da sind. Mir macht das Spaß, dieses stumpfe Grinden. Ich mache das für Stunden, wenn ich danach Imba bin. Dann fühle ich mich gut, weil ich vorher so viel gegrindet habe. Weißt du?
Nee, ich überhaupt nicht. Ich fühle mich geil, wenn ich den David gegen Goliath Fight irgendwann hinkriege, wo ich eigentlich keine Chance haben sollte als null. Also, natürlich hast du gegen jeden Boss. Du kannst ja jeden Boss machen, weil du alles No-Hit machen kannst, ne? Zeigen ja Leute. Das heißt, du musst ja nur gut sein. Kannst du ja alles auf Level 1 machen, wenn du willst, mit Fäusten. Das ist ja immer einer der Reize, sozusagen. Also, so gut bin ich aber nicht. Ich muss mich dann durchwipen, so lange, bis ich irgendwann einen guten Try habe bei den Bossen.
Ja, bei Morgoth. Der Unterhosentyp, der immer reinkommt und den Leuten hilft mit seinem Kochtopf da. Der Let Me Solo Her Guy. Bestimmt schon mal gesehen.
Ja. Habe ich auf Reddit gesehen gehabt.
Aber es ist geil, ich mag die Open World halt. Du kannst direkt mit Level 1 kannst du ans komplette Ende des Spiels laufen fast, ne? Bis in die most difficult area und da spielen, wenn du das möchtest.
Wenn du das vergleichst
mit diesen Ubisoft Games oder so, wo du dann halt, nee, da musst du erst den Outpost machen, damit die Area freigeschaltet, dann musst du den Storybeat machen.
Nee, das ist natürlich schon eine bessere Open World, sehe ich ein, aber ich mag Open Worlds generell nicht so, schon gar nicht in dem Spiel jetzt, weil das Problem ist ein bisschen, nachdem, ich mache mir halt selbst immer so Regeln für so Spiele, irgendwie aus Gründen, die kein Mensch versteht, und mache mir das dann auch ein bisschen selbst kaputt eventuell, ich gebe das schon zu, weil ich habe jetzt gesagt, ich spiele halt ohne alles, ich spiele mit dieser Hellebarde durch, so, das heißt, jetzt macht's halt auch, Waffen finden keinen Sinn mehr für mich zum Beispiel, die werden einfach alle verkauft, ist ja egal, und ich spiele halt mit dieser Hellebarde jetzt durch. Ja, ich spiele es nicht wie intended, sind wir ehrlich. Aber ich habe spannende Bossfights, die sehr lange dauern. Oh, wie lange sie dauern.
Wenn du Spaß hast, dann machst du es richtig, würde ich sagen.
Ja, genau. Ich glaube, jeder macht, wie er will. Ja, das war in Dark Souls 3 das erste Mal, wo ich gesagt habe, ich nehme diese Summons nicht. Ich habe bisher, ich weiß nicht mal, was ein Summon ist. Also, ich weiß es nicht mal. Die Leute sagen immer, man macht die Bosse leichter, wenn man die Summons dazu holt oder so. Ich weiß nicht mal, was es ist. Ich habe es noch nie gemacht in keinem der Dark Souls Teile.
Ein AI-Ad, der dazukommt, oder ein anderer Spieler, der dazukommt. Habe ich auch. Genau. Das war, als ich zum ersten Mal gespielt habe. Das Multiplayer-Ding ist ja an. Da bist du komplett verwirrt, wenn irgendwelche anderen Leute bei dir in deinem Singleplayer-Spiel auftauchen, ne?
Ja. Das war damals in Dark Souls 3, hatte ich ab und an mal irgendwen. So rot da. Der hat mich angegriffen, aber meistens. Das war verwirrend. Was falsch gemacht, bestimmt. Aber ja. Whatever. Ich spiele jetzt mit der scheiß Hellebarde durch und hoffe, dass ich bis Dings komme. Mag das Spiel aber nicht genug, dass ich dann den DLC kaufen werde, befürchte ich. Von daher.
Ja, so geht's mir auch.
Base-Spiel mal durchmachen und das ist okay. Aber ja, mal gucken, ob ich überhaupt durchkomme, weil es ist schon echt schwer. Gegen Radahn bin ich auch so lange gestorben, gegen den Typ da, den Reiterkampf. Gott,
diese Bahnarte sind diese langsam Sterbeanimationen. Du weißt, du bist tot, dann musst du dann noch in Zeitlupe gucken, wie dein fucking arthritischer, komischer Krieger da sich auf den Boden rollt. Das macht einen so frustriert.
Ja, ich hab beim Metashi ein bisschen... Ich habe mir bei Metashi ein bisschen zugeguckt, weil der ja auch die erstmal das normale Spiel durchgezockt hat und dann jetzt irgendwie den DLC. Und ich habe mir wieder für mich festgestellt, um Gottes Willen, ich könnte das nicht spielen, ganz ehrlich. Also wie Englis das schafft, da irgendwie 7 Stunden zu tryen, mich würde es wahnsinnig machen, ich würde Pets zerstören. Ich manchmal ist es auch ganz gut zu wissen, was das richtige Verein ist und was nicht.
Ja, ich habe mich jetzt auch einfach falsch verstanden, also was Souls-Likes sind. Ich habe das Gefühl, ich spiele die alle gleich und alle falsch. Also falsch in der Form, das ist gar nicht so geplant. Die sollen gar nicht so schwer sein, wie ich sie mir mache. Aber irgendwie habe ich das so im Kopf gehabt. Beim ersten damals, Dark Souls 3, war wirklich mein erstes, lustigerweise, mein erstes Souls-Like, weil irgendwer gewettet hat, ich schaffe das nicht. Das habe ich halt persönlich genommen. Und dann musste ich mir natürlich zeigen, dass ich das wirklich schaffe, und zwar ohne Hilfsmittel. Und seitdem spiele ich die Souls-Likes nur so. Lies of Pi habe ich auch einfach ohne Grinden, ohne so. Und dann sterbe ich aber halt auch gerne mal 4 Stunden beim Boss. Aber ich glaube, ich bin einfach gestählert durch Hearthstone und TFT. Hast du so viel Leid erlitten, Steve?
Ja, definitiv.
Du kannst dann einfach auch 10 Stunden beim gleichen Boss wipen, ist eigentlich egal, weil es immer noch besser als eine Runde TFT, ne? Mental.
Ist so. Wir sind einfach so abgestumpft durch Blizzard. Wir können alles machen.
mein Hauptproblem bei Souls-likes ist übrigens nicht, also ich bin da wirklich sehr hart im Nehmen. Ich kann wirklich 5 Stunden dahin laufen, immer wieder. Ja, ich werde irgendwann mal kurz ein bisschen wütend, aber dann habe ich wieder einen guten Trial, dann bin ich wieder gut drauf und dann geht's weiter. Das einzige Problem, was ich habe, ist bei, ich bin kein Controller-Spieler. Meine Hand tut immer weh. Meine linke vor allen Dingen. Bei Souls-likes, ja, das ist die, wo du mitläufst und alles. Die tut irgendwann so weh und dann muss ich irgendwann aufhören.
Weil anderer Controller?
Ich verkrampfe so.
Also kann sein, wenn du Xbox nimmst, dass dir der hier DualSense besser gefällt. Die sind ja teilweise, wenn du andere Bone Structure hast, dass das alles fixt. Muss man durchprobieren. Vielleicht gibt's irgendwas, was das besser macht.
Ich weiß nicht, ich war schon immer so. Also ich weiß nicht, ein 360-Controller, eigentlich liegt der gut in der Hand, finde ich. Das ist alles gut für Kurzspielen und ich kann also auch für länger spielen. Aber wenn ich wirklich bei einem Boss so, wie beim Baumwächter, 7 Stunden am Stück trye, dann, ich glaube, es verkrampft einfach, weil es ja alles so, ist ja die ganze Zeit unter Spannung, weil ich ja die ganze Zeit so, weißt du? Dieses Ding da so drücke und sage, oh Gott, ich muss ganz schnell reagieren können. Und ich glaube, irgendwann geht dann die linke Hand immer flöten. Also auch nicht. Die verkrampft einfach irgendwas. Das tut dann alles weh. Also tut das Handgelenk weh, es tun die einzelnen Finger weh, alles tut weh. Da muss ich aufhören, irgendwann. Aber dann geht immer noch eine Stunde. Dann ist vorbei.
Naja. Ich möchte eine steile These in diesen Channel jetzt hereinposaunen. Und zwar möchte ich sagen, dass Diablo 2 das beste Diablo aller Zeiten ist. Unerreicht. Pause.
Ich würde gerne zustimmen, aber ich habe Diablo 2 nicht gespielt, ergo kann ich nicht tun.
Okay. Sascha.
Ja, heute oder damals? Also
ich würde sagen, heute. Heute.
Also wenn du jetzt heute alles spielen müsstest, was existiert, ist es schwierig. Ich würde sagen,
wir reden jetzt von Diablo 2 Resurrected, ne? In guter Grafik.
Ja, aber der Impact, den es damals hatte, als es rauskam, das war ja, keine Ahnung, das Game from Heaven, mehr oder weniger.
Ja.
Ich sehe es leider anders. Heute, wenn ich eins von den dreien spielen müsste, würde ich Diablo 3 spielen. Weil okay. Ich für meinen Playstyle das einfach das Schönste ist und das Modernste.
Sagt Maris auch. Ich und der Dennis sagen, es ist Diablo 2. Wir machen gerade wieder ein Revival, das 100. Haben die Season jetzt gespielt. Ich habe jeden Charakter, bis auf den Barbaren, der einfach scheiße ist, habe ich mindestens auf 80 gespielt. Ich habe mal wieder den Spaß meines Lebens irgendwie. Ich mache auch den Grind immer wieder und es ist so krass, weil das Spiel ja eigentlich gar kein Late-Game hat, ne? Und trotzdem macht es so viel Spaß. Ich habe jetzt irgendwie meinen Parler als Main, der Frank the Tank heißt, habe ich quasi perfekt ausgestattet, habe Magic Find von 400 mit dem und grinde damit irgendwie Chaos Sanctuary und es macht einfach so viel Spaß. Es ist krass, weil dieses Spiel halt einfach die, finde ich, perfekte Itemisierung hat und die perfekte Motivation, diese Items zu bekommen. Du weißt auch bei jedem Item sofort irgendwie, was das ist, ob das was wert ist oder nicht, ob du dafür eine Rune traden kannst und für die Rune, die du getradet hast, kannst du dir geile anderen Sachen ertraden. So, es ist auch dieses Raumsystem, dass du einfach, wenn du sagst, okay, ich habe jetzt gerade, was weiß ich, ein Shaco gefunden, also ein Harlequin's Crest, dann mache ich einfach ein Spiel auf, das heißt Offer Harlequin's oder Shaco und dann kommen 3 Leute rein, machen die Angebote und das heißt, das Trade-Dings ist einfach irgendwie ins Spiel eingebaut, während sowas ja in Diablo 3 oder Diablo 4 gar nicht geht. Und gerade dieses Tauschen ist einfach perfekt, ist einfach das perfekte Diablo.
Ich finde auch, dass Traden zu Hack'n'Slays dazugehört und ich fand, sie haben das sukzessive immer weiter runtergeschraubt, umso yep. weiter Diablo ging. In PoE ist Trading ganz normal, alles was droppt, kannst du traden, wirklich alles. Also keine Ahnung, der letzte Ast kann droppen und das ist trotzdem tradebar und ich finde, das gehört sich auch so eigentlich. Ich finde, das ist wichtig. Also du kannst natürlich auch ohne Traden spielen, aber das ist dann was ganz anderes, dann spielst du halt alleine, ne? Ja, also ich weiß nicht, ich habe Diablo 3 halt mit Abstand am meisten gespielt und ich würde Diablo 3 ungefähr, weiß nicht, Lichtjahre vor Diablo 4 setzen. Zu Diablo 2 kann ich, wie gesagt, nichts sagen, nur das, was ich immer gehört habe. An dem Punkt, wo ich interessiert war, hat sie sich für mich sehr outdated angehört, von Gameplay-technisch, dass ich eigentlich kein Interesse mehr hatte, das nochmal zu spielen. Ja, und ich bin ja auch PoE-Mensch eher.
Ja.
Aber interessant, dass niemand Diablo 4 sagte.
Natürlich sagt keiner Diablo 4. Also ich habe Diablo 1,
wir haben offen genug sein.
Das ist auch vielleicht wieder dieses damit bin ich aufgewachsen Ding, ne? Also ich habe bei mir ist es das. Ich habe mit Diablo 1 angefangen auf der Sony PlayStation 1 oder 2, ich meine 1 und fand das schon geil. Und dann haben wir in unserer, als ich Sport studiert habe, habe ich an der WG gewohnt mit Ingo, schönen Gruß, falls ihr das hört, wahrscheinlich hört er das nicht. Und dann hatten wir irgendwie Kumpels, die sind zu uns gekommen mit ihren Rechnern und dann haben wir irgendwie die Netzwerkkarten noch mit dem runden Port, ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß, aneinander mit einem Gerät, weiß gar nicht, was das für ein Gerät war, wo halt die ganzen Ports reinkommen und haben dann in der WG zusammen Diablo 1 bis zum Abwinken gespielt. Das hat einfach so viel Spaß gemacht und dann kam Diablo 2, was nochmal unfassbar viel besser war als Diablo 1. Das ist, also ich glaube, dass Diablo 2 aus der Zeit gefallen ist in Sachen Gaming, wie Gaming heute wahrgenommen wird. Es hat so ein bisschen dieses, ich will nicht sagen Souls-like-Gefühl, aber es ist halt so, dass du dir Sachen arbeiten musst. Es ist nicht so wie in modernen Spielen, dass du irgendwie alle paar Sekunden ein kleiner Endorphin-Ausstoß produziert wird vom Spiel, sondern du musst dir Sachen halt hart erarbeiten. Da haben Kids heute überhaupt keinen Bock mehr drauf, ne? Du kriegst halt nichts geschenkt. Das ist halt einfach eine andere Gaming-Generation, wo die Spiele halt schwer waren, wo du halt, wie gesagt, dir deine Sachen erarbeiten musstest. Das würde heute überhaupt nicht mehr ankommen. Aber ich bin halt damit aufgewachsen und hab's jetzt durch Diablo 2 Resurrected in geiler Grafik. Und das ist halt, und ich finde immer noch, dass es das motivierendste Diablo auch ist. Und natürlich sagt keiner 4, weil 4 einfach, wenn man es ganz objektiv betrachtet, einfach nicht gut ist. Meine Hoffnung ist, dass es jetzt durch Vessel besser wird. Ich habe schon mir fällt gerade das Wort nicht ein auf Deutsch, Söldner gesehen, die jetzt ja reinkommen mit dem Add-on, die sind auch wieder sehr, ja, sehr, mir fällt das Wort nicht ein, hilf mir mal.
Ich hab's nicht gesehen, ich weiß es nicht.
Ja, also ich meine jetzt das Wort dafür, dass es halt wieder irgendwie alle Hautfarben sein müssen und müssen divers. Möglichst, diese Söldner sind sehr divers, sehr, sehr divers aufgestellt, finde ich. Aber gut, das macht Blizzard jetzt auch und ist ja auch okay. Aber ich habe das WoW-Add-on noch nicht gekauft. Das erste Mal, dass ich das nicht sofort kaufe, wenn es announced wird. Aber die Diablo 4 Erweiterung habe ich sofort gekauft, weil ich immer noch hoffe, dass sie es hinkriegen. Ich gebe die Hoffnung nicht auf, ich weiß auch nicht, warum ich da so doof bin. Ja.
Mir ist gerade aufgefallen, wie sehr ich Spiele damals geliebt habe noch. Und aber das ist wahrscheinlich bei jedem so. Ich weiß noch, dass ich damals, ich meine, ich konnte mir nicht jedes Spiel leisten, obviously, weil ich irgendwie 10 war oder so. Und dann haben wir aber alle ständig Tony Hawk Pro Skater 1, die Demo von der PC Games oder so, die da so drin war, so eine CD-ROM gespielt. Ich meine, das habe ich ja Stunden und Aberstunden gespielt. Das war ja eigentlich nur ein Level und du hast immer das Gleiche gemacht, weil das war ja nur eine Demo. Du konntest gar nicht viel tun. Und ich habe das irgendwie, keine Ahnung, bestimmt 100 Stunden gespielt oder so über Jahre hinweg. Auf so einer scheiß Demo, muss ich mir heute vorstellen, keine Ahnung, kriegst ein ganzes Spiel in die Fresse und spielst so 5 Minuten und sagst, bäh, ich bin weg, tschüss. Und damals, oh, wir haben eine coole Demo von
eigentlich. Aber das haben wir doch alle gemacht. Ich meine, du warst 10, ich war vielleicht, keine Ahnung, 20 oder über 20. Also meine ganze Jugend bestand aus diesem Gaming, ne? Das ging ja irgendwie beim C64 los. Bei mir ging es sogar schon beim C16 los.
Ja, ich wollte gerade sagen, Steve, du müsstest noch die Schulhof-Diskettentauschphase mitgemacht haben.
Natürlich. Aber sowas von Disketten. Wir reden von Disketten. Wir reden nicht von CDs, ne? Und, diese Zeit, wir konnten uns damals alle nicht jedes Spiel leisten. Und dieses, was du beschreibst, Enkel, ist dieses irgendwie, wir spielen eine Demo von der CD aus der PC Games oder aus der PC Player oder wie die damals alle hießen.
Ja.
Das ist für jeden Gamer, der ein bisschen älter ist, ist das Kindheit und Jugend gewesen. Also, das war geil.
Ich kann mich auch daran erinnern. Warum haben wir das getan? Geil. Warum hat das so viel Spaß gemacht?
Weil wir nichts anderes hatten, ganz einfach. Die Spiele waren damals teuer.
Ja. Ich hatte auch gar keine, ja, alles raubkopiert, aber ich hatte auch gar kein Bewusstsein, was das überhaupt ist.
Ja,
das waren halt Disketten, die hast du getauscht, dass da eine Firma und Angestellte dahinter stehen, das wusstest du ja nicht als irgendwie 14-Jähriger, ne?
Und es gab da Leute, die sich wirklich damit gut Geld verdient hatten, weil die irgendwie einen CD-Brenner hatten, alle CDs gebrannt haben und die konntest du dann für einen Fünfer von denen kaufen, ne? Also es gab da richtige Dealer irgendwie, die daraus Kapital geschlagen
haben. Dass es eigentlich der Beweis ist, das gleiche haben wir mit Netflix und Co. auch irgendwie oder selbst mit Spotify eventuell zu teilen, dass Überfluss nicht glücklich macht. Ist das nicht die das Endergebnis, wo ich früher mich gefreut habe, die ganze Woche, dass am Mittwochabend irgendwie auf RTL irgendwas läuft, eine Serie, die ich gucken will? Finde ich heute auf Netflix nichts mehr, obwohl ich 1000 Sachen zur Auswahl habe.
Ja.
Und wo ich früher mich gefreut habe, dass irgendwie einmal im Monat irgendwie eine Demo von irgendeinem Trackspiel, was ich heute nicht mal mit der Kneifzange anfassen würde, da rauskommt, damit ich das dann irgendwie spielen kann. Und Ist doch komisch, ne?
Ich kann mich da auch an diverse Spiele erinnern, wo man, keine Ahnung, so Fußballspiele, Kick-Off oder wie sie damals hießen, wo man dann nur irgendwie ein oder zwei Minuten spielen konnte, ne? Und so.
Ja.
Und man das wirklich zum Abwinken gespielt hat, weil es so geil war. Es gehört dazu. Für jeden Gamer, der älter ist, ist das Gaming-Kultur. Das gehört dazu.
Ist es eine Sache der fehlenden Availability oder ist es eine Frage des Alters oder der Erfahrung? Also, oder beides zusammen wahrscheinlich.
Dass du Auswahlprobleme hast, meinst du?
Nee, dass es heute nicht mehr so viel Spaß macht, gefühlt. Würde mir heute, wenn ich heute noch nie gegamed hätte, würde mir Tony Hawk Pro Skater auf der PS1 wieder Spaß machen, wenn ich noch nie ein Spiel gespielt hätte? Oder würde ich heute auch sofort genervt sein nach einem Jahr oder so? Weil damals ging das ja viele Jahre. Ich meine, ich hatte dann zum Beispiel auch super viel Spaß an der Wii hatte ich super viel Spaß und also ein bisschen später. Ich hatte irgendwie so eine, wir waren immer in Spanien im Urlaub auf irgendwelchen Inseln und da gibt's ja immer diese fragwürdigen Händler gab's da in diesen Dings, die dir jede Scheiße elektrisch antreten wollten und die haben immer für Gameboy so völlig illegale, im Nachhinein, das wusste ich damals natürlich nicht, Spiele angeboten, wo einfach 50 Spiele drauf waren auf dem Gameboy. Also so eine Diskette für den Gameboy. Oder wie nennt man das?
Cartridge hieß es damals, ne?
Ein Cartridge und Dings, whatever. Und da waren einfach 50 Spiele drauf. Und ich hatte dieses Ding für 5-6 Jahre in meiner Kindheit. Von 6 bis 12 oder so. Und ich habe fast jeden Tag auf diesem Gameboy gespielt. Da waren 50 Spiele drauf. Es waren so Sachen wie heißt denn das nochmal? Wo du unten so einen Controller hast und oben so Steine kaputt machst und der Ball immer zurückbounced. So, kennt jeder.
Breakout, genau.
Breakout war da drauf zum Beispiel. Und so ganz viele, Super Mario 1 und 2 waren da drauf irgendwie, aber so die Gameboy-Dinger einfach mit ein paar Leveln irgendwie, keine Ahnung. Und ich habe das Jahre gespielt. Ja, ich weiß es einfach ständig. Also ich habe ständig an dieser Disc gehangen. Das war mein liebstes Spiel aller Zeiten, weil es 50 Spiele waren. Und heute würde ich, weißt du, heute gehe ich auf Steam, dann sehe ich heute 50 neue Releases, gucke mir sie kurz an und sage, jedes einzelne Scheiße.
Geht mir auch so.
Ja, aber
es ist Steam Sale. Geht's auf Steam? Nein. Oh, es ist ja aber günstig, aber nein. Es ist so,
ja, gut, wir sind zu alt für diese Scheiße. Erstmal, dein Brain ist nicht mehr dasselbe Brain, was es mit 12 Jahren war. Und der Standard ist höher. Alles, was heute rauskommt, ist ja de facto besser als alles, was wir auf dem C64 hatten. Ja, klar. Folglich sind deine Standards auch gestiegen. Und dann hast du dieses, wie heißt denn das? Overchoice, dieses Phänomenon, wenn du halt, wenn du zu viel Choice hast, dass dein Brain durch diesen Decision-Making-Prozess gelähmt wird. Das ist wie eine halbe Stunde Netflix-Film suchen und dann ausmachen, weil es zu viel ist. Da gibt es irgendwas, ein Term, wie das heißt, warum dein Brain das nicht verarbeiten kann, wenn du so viel Choices machen musst auf einmal.
Aber ich finde es einfach schön, darüber zu reden, muss ich sagen, weil das, wenn es eine typische Situation für jeden Gamer gibt, der in unserem Alter ist, dann ist es genau das. Ja, das gehört genauso dazu. Das ist genauso Gaming History, wie, was weiß ich, dass alle Counter-Strike gespielt haben, als es rauskam, wie alle WoW gespielt haben, als es rauskam. Das war damals das große Game, nämlich sich ein Dings zu kaufen und von der CD die Demos zu spielen. Das ist sowas von. Ich glaube, da wird auch jeder, der jetzt zuhört, unsere Community ist ja ein bisschen älter, die das Herrenspielzimmer hört, wird jeder sagen, ja, habe ich auch gemacht. Und das ist echt ein guter Punkt. Ist echt spannend,
darüber zu reden. Die Frage ist ja, wie gesagt, ist es nur Abstumpfung, weil wir so viel gespielt haben und so viel geguckt haben? Oder liegt das an der größeren Auswahl? Also wäre der Hype immer noch deutlich besser da, wenn nur ein Spiel pro Jahr rauskommen würde, oder pro Monat, weil das ja ungefähr der Fall war sozusagen, ne? Also zumindest von unserer Availability. Wäre das dann immer noch so? Wahrscheinlich. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Vielleicht auch nicht mehr jetzt. Wahrscheinlich habe ich schon zu viel gemacht, aber ich finde, das ist bei Filmen und Serien halt genau das Gleiche. Wenn du mich vor 15 Jahren fragst, und da geht's ja nicht mehr um Kindheit unbedingt, ne, sondern da war ich auch schon erwachsen, wo, sag ich mal, vor Netflix und Co., da habe ich mich halt immer noch extrem auf Filme gefreut und dann habe irgendwie, weiß nicht, weißt du?
Das ist nicht der negative Teil des Erwachsenwerdens, dass du dich nicht mehr so sehr freuen kannst über Kleinigkeiten. Jeder weiß ja, dass ich als Kind mehr freuen konnte. Na, wir sind ja logisch.
Weil die Sachen neu sind, weil dein Gehirn irgendwie schon so viel abgespeichert hat und das nicht mehr als richtig geil empfindet, weil es neu ist, wahrscheinlich auch. Aber ich glaube, es ist auch die Überauswahl. Also bei Serien und Filmen ist es bestimmt das.
Weil ich glaube, definitiv.
Ich glaube, es ist einfach too much. Du hast schon zu viel. Dein Hirn sagt wahrscheinlich auch einfach, ey, fick dich doch mal. Du hast hier schon 70 0815 Serien, die ich wieder vergessen habe, reingespult. Warum muss ich die 71. auch noch angucken?
Ja, es fühlt sich alles wertiger an auch, ne? Also ich ja, weiß noch irgendwie, als der erste Star Wars Film irgendwie im Fernsehen lief und gerade die ersten VHS-Rekorder rausgekommen sind und ich diesen Film aufgenommen habe und ich ihn ungefähr 1000 Mal als über die VHS-Kassette, ich war der König. Ich fand das so geil, dass man sowas festhalten kann und das ein zweites Mal gucken. Mhm. Das gehört auch zu dieser Zeit dazu, ne? So die ersten Videorekorder, dann die ersten CDs, das ist einfach da leuchten allen älteren Nerds irgendwie die Augen, wenn sie davon erzählen, ne? Das ist schon so.
Ja, ist wild, ne? Das ist schon komisch. Eigentlich wäre es halt, wenn du irgendwie vor 30 Jahren erzählst, hey, du hast eigentlich praktisch jeden Film und jede Serie und jedes Spiel, was es je gab, permanent auf Abruf. Das wäre ja ein absolutes Paradies. Aber dieses Paradies empfinden wir halt nicht mehr so, weil es halt normal ist, ne?
Ja, weil wir übersättigt sind.
Ja, genau, wir haben zu viel gefressen.
Mit allem so, mit das alles Essen und Qualität und solchen Sachen auch, ne? Wenn du dein Leben lang hungrig aufgewachsen wärst mit nur einer Schüssel Reis jeden Tag und auf einmal bist du hier im McDonald's oder was immer, dann kämst dir wie der Himmel vor. Während wenn ich dich heute in McDonald's stelle, sagst du, ja.
Ja, die Frage ist aber, wie lange hält dieses Gefühl, ne? Dieses Gefühl, das habe ich ja schon lange erkannt, dass irgendwie Konsum mich nicht ganz so unendlich glücklich macht, zu viele verschiedene Sachen, weil ich einfach sage, es ist halt maximal ein paar Tage, weißt du? Ein neuer Fernseher macht mich halt 3 Tage happy und dann ist er normal. Kann ich auch den alten behalten. Die 3 Tage, who cares.
Aber ist das nicht auch das, was reiche Menschen so berichten? Eben, ja, Geld macht nicht glücklich. Klar, es ist cool, einen Porsche zu fahren, aber ich habe da einen Kumpel, der sagt, ja, aber eine Woche später ist es einfach nur ein normales Auto irgendwie. So.
Weißt du? Das ist für alles so. Das ist für alles so. Deswegen, also das ist generell so, ne? Alles wird relativ schnell normal für den Mensch, weil, also es ist halt einfach so, du hast ja einfach, deswegen finde ich es auch so absurd, wenn Leute dann auf Social Media sagen, oh mein Gott, was weint denn dieser Fußballer über das Ausscheiden? Andere Leute haben es viel schlechter als er. Ja, aber doch nicht in der Situation. Ich meine, er ist doch in der Position gewesen und wollte das Spiel gewinnen, weißt du? Und das war ja sein Hirn hat ja nur das gesagt. Der hat ja nicht, der berechnet ja nicht die ganze Zeit im Hintergrund, oh, mir geht's aber besser als ein Kind in Afrika. Ja. Wenn du so durchs Leben gehen würdest, weißt du, dann hast du ja nichts mehr zu erreichen. Dann ist ja schon, hast du ja schon gewonnen. Das ist ja langweilig. Und ich glaube, egal in welchen Lebenssituation du bist, also wenn es nicht gerade wirklich ums Überleben geht, und das geht's bei uns ja nicht im Westen sozusagen, dann ist halt alles immer nur eine kurzzeitige Verbesserung des Normalfalls, wenn du irgendwas hast. Und dann wird's aber halt sofort normal. Ist egal was. Selbst wenn's ein Auto ist, ist halt egal. Weißt du? Nach 3 Tagen bist du nicht so viel happier, also vielleicht nach 3 Tagen, vielleicht bist du noch happier mit deinem Porsche, aber nach einem Monat ist es halt dein normales Auto. Und dann steigst du ein und dann bist du, glaube ich, genauso happy wie der Typ, der in seinen Fiat Punto einsteigt. Ich glaube nicht, dass da ein großer, ich glaube auch einfach, dass da hirntechnisch kein Unterschied mehr zu erkennen ist, dann weißt du.
Mhm.
Weil es ist halt normal. Ich meine, warum solltest du dich jeden Tag freuen, dass du das Gleiche machst, was du am letzten Tag schon hattest? Das macht ja keinen Sinn. Und ich habe das halt extrem gemerkt bei Sachen wie Fernseher zum Beispiel. Ich meine, früher habe ich ständig, also so als 18, 19 habe ich irgendwie alle ein, zwei Jahre irgendwie einen neuen Fernseher gekauft, weil ich nutze den ja viel und das hat mich immer erheitert irgendwie kurz. Aber ich habe immer gemerkt, nach 3 Tagen sehe ich überhaupt keinen Unterschied mehr. Also obviously nicht. Warum sollte ich jetzt da hingehen und sagen, oh, mein neuer Fernseher, der hat ein schöner, besseres Bild. Das ist bei mir einfach nicht so. Das geht so schnell weg und dann ist es einfach die Norm. Und das Gleiche gilt dann auch für Computer-Hardware und irgendwie eine neue Maus und neue Tastatur und whatever. Ey, keine Ahnung, deswegen bin ich einfach so. Wenn irgendwas funktioniert, dann funktioniert's. Und ich muss das nicht künstlich dauernd upgraden und noch besser machen, das ist mir eigentlich egal. Nee,
aber ich glaube, es hilft, sich einfach mal bewusst zu machen, oh, mein Fernseher ist eigentlich schon fucking cool, mein Auto ist aber eigentlich schon ganz schön nice. Und man vergisst es, aber dich selbst zu erinnern, schadet, glaube ich, nicht, dass du mal guckst, ja, hey, es ist eigentlich schon ganz schön cool und dann kannst du ja ein bisschen von dieser Freude vielleicht wiederholen. Also du musst entgegenarbeiten, dieser Lifestyle-Inflation oder was immer das ist.
Ja, absolut. Das ist immer so, ne, dass das Sagen, das ist ja auch wirklich einfach wahr. Heute beschweren wir uns halt über alles Mögliche, aber wir leben halt einfach, also so wie wir heute leben, egal, es ist auch völlig egal, ob du jetzt ein Millionär bist oder ob du ein Hartz-IV-Empfänger bist, ein Bürgergeldempfänger, es ist völlig egal. Jeder Einzelne lebt halt besser, deutlich besser vom Lebensstandard her als die Könige von vor 500 Jahren. Das ist halt einfach so. Also du hast eine bessere medizinische Versorgung, selbst wenn du gesetzlich versichert bist, ne? Viel besser, weil die Medizin einfach viel weiter ist. Du hast viel mehr Entertainment-Dings, weil früher gab es halt einfach nur maximal eine Oper pro Woche oder so. Das ist einfach Fakt. Aber das können wir halt nicht mehr appreciaten, ne? Also keiner von uns, weil es halt die Norm ist.
Ja, aber ich glaube, es war immer so. Auch früher schon, ja, wenn du, keine Ahnung, hier Count of Monte Cristo oder so liest, eine der Messages, ne? Er kommt aus dem Knast raus und auf einmal ist alles wieder ganz fantastisch, weil sein Lebensstandard halt in einer Zelle war und einfach den Freedom, 3 Meter zu laufen und was zu essen zu können, ist so fantastisch. Also ich glaube nicht, dass das vor 500 Jahren anders war. Das Gefährliche ist natürlich, du gewöhnst dich an deinen Status quo und dann ist dein Status quo ein bisschen lower, aber immer noch besser als der von anderen und dann beschwerst du dich, weil alles so furchtbar ist, ne?
Ja, weil es dir halt nichts bringt, weil es deinem Gehirn nichts bringt, weil für dich ist es ja ein Rückschritt. Und also du kannst dich zwar mit anderen vergleichen, aber es ist halt einfach, also währenddessen irgendwer sagt, der, was weiß ich, ne, der irgendeinen Job hat, der jetzt nicht ganz so krass ist, während der sagt, oh mein Gott, wäre ich mal Arzt geworden oder so, das ist ja bestimmt ein cooler Job, oder Lehrer wie Steve oder irgend sowas, was ein bisschen angesehenerer Job ist einfach. Würde dir ja nichts bringen, wenn du aber hier Herzchirurg warst und du hast dauernd Scheiße gebaut und bist jetzt normaler Arzt, dann aus der Perspektive ist es nicht mehr so geil, weißt du? Und ich glaube, das ist halt einfach das Ding. Jeder Rückschritt, egal von wo du zurückschreitest, ist halt für die Einzelperson schrecklich. Das gilt auch selbst für die absolut Größten, wie für Profifußballer und Co. Ich meine, du spielst halt bei weiß nicht, Real Madrid und irgendwie hast eine Verletzung und 3 Jahre später spielst du bei Osasuna oder so. Das ist halt immer noch geil. Für die meisten Leute ist das ein riesiger Traum. Du bist immer noch Profifußballer, aber für den ist das halt nicht mehr so geil, glaube ich. Weil du warst halt ganz oben und jetzt bist du halt nicht mehr ganz oben. Und ich glaube, das ist halt mental für, egal aus welcher Position du bist, egal in welcher Position du warst, es ist einfach super belastend. Und ich glaube, darauf kommt es eher an. Es kommt immer um den Status quo an und wo du dann danach bist. Das ist, glaube ich, das einzig Relevante. Auch über die Jahrhunderte hinweg, basically. Und deswegen kannst du das halt nicht appreciaten. Und deswegen finde ich das so absurd, wenn Leute dann sagen, oh, du musst halt da, wieso sind die im Westen so viele Depressionen und Co., denen geht's doch viel besser als, was weiß ich, den Arbeitern in Bangladesch. Ja, das ist wahr, aber halt nur auf einer objektiven Skala, nicht auf einer subjektiven. Für die Einzelnen.
Ja, das stimmt. Alles, was wir so als Probleme diskutieren, anything, wenn du das dem normalen Nordkoreaner erzählen würdest, in seinem Alltag, er würde sagen, ihr seid doch bescheuert.
Ja, genau. Logisch. Aber dem könntest du halt erzählen, dem Nordkoreaner könntest du dann sagen, ja, warum beschwerst du dich? Dir geht's immer noch viel besser als den Leuten, weiß nicht, die Sklaven vor 500 Jahren waren. Eventuell geht's dir viel besser als denen. Ja. Und dir jetzt auch nicht weiter, weißt du? Das ist halt trotzdem scheiße.
Ja, es ist kein Logik, nicht mit Logik zu lösen, dieses Argument. Eben.
Genau, es ist einfach keine objektive Bewertung, was glücklich macht. Das ist
genauso dieses, ey, du Fußball im Stadion irgendwie. Ey, lauf mal mehr, du verdienst ein Schweinegeld. Ich kann mich noch an den Satz erinnern, hat mal irgendjemand neben mir gerufen. Lauf mal mehr, Alter, streng dich mal an, kämpf, Alter, du verdienst so viel Geld. Ja, aber ist ja wieder objektiv und subjektiv, ne?
Ja, die wissen ja auch, dass sie viel Geld verdienen, aber was sollen sie jetzt tun? Mehr besser. Ja.
Mehr laufen einfach, ne?
Dann siehst du auch so Leute wie Robert Enke zum Beispiel und dann siehst du halt, das macht halt nicht unbedingt alleine glücklich, dass du Fußballprofi bist. Das müssen die Leute einfach mal verstehen. Das bringt dir ja kein, das ist ja kein ultimatives Goal, was dich dann über alle anderen stellt für immer.
Ja, deswegen hast du ja auch so viele Hollywood-Stars und so Leute, die Fame und Millions haben und die werden dann drogenabhängig, um ihre Leere irgendwie zu füllen.
Wobei Robert Enke hat ja Depressionen, ne? Das ist nochmal was ganz anderes. Ne? Das hat ja nichts mit Glück zu tun, das ist ja eine Krankheit. Ja, ne?
Da bist du dann, da kannst du nichts tun.
Ja, aber trotzdem. Das heißt ja einfach nur, dass du nicht automatisch ein super geiles Leben haben musst, nur weil du jetzt Fußballprofi bist. Das ist ja das, was ich ausdrücken will.
Okay.
Kann ja andere Probleme geben. Kann gerade deine ganze Familie irgendwie, was weiß ich, krank sein und was auch immer. Dann hilft dir das alles nicht mehr so viel, weißt du? Ich meine, bei Robert Enke ist ein Kind gestorben, ne? Das wirkt dann vielleicht einfach höher. Da kannst du ja nicht sagen, du solltest aber trotzdem glücklich sein, weil du bist noch Fußballprofi.
Richtig.
Das hilft dir halt nichts mehr. Das ist einfach scheiße. Und ich glaube, das müssen die Leute einfach mal verstehen, dass sie da nicht so nach objektiven Maßstaben irgendwie jedem Glück andichten. Ist nicht immer so, auch wenn es objektiv
ist. Kommen wir mal zu einem freundlicheren Thema, zum Abschluss. Wir sind eigentlich schon über die Zeit. Ich würde gerne noch mit dir, Enkles, über House of the Dragon sprechen.
Ja, das habe ich alles gesehen. Ich bin sehr aktiv.
Sehr gut, ich auch.
Hollywood-Spiel da.
Ich habe aufgeholt und ich finde es nach wie vor großartig. Der Dennis von Level Up hat nach der Folge, wo du gesagt hast, es ist so unlogisch, mit weil die ins Dings reinkommen sind, hat er das Buch gelesen und hat gesagt, im Buch wird das sehr viel besser erklärt und ist sehr viel logischer und so weiter.
Also erstmal Spoiler-Tag her, damit die
Leute. Ja, genau, wissen, machen wir immer. Genau. Wir machen immer Spoiler. Wenn wir am Ende über Filme reden, spoilern wir immer. Oder Serien. Genau. Also in diesem Fall.
Es wird tot gespoilert.
Wenn ihr es nicht geguckt habt, dann schaltet jetzt bitte aus. Wir haben es, wie gesagt, ans Ende der Sache gepackt. Also, ne, ja. Da wird's besser erzählt. Ansonsten, ich, wie gesagt, wenn ich sowas so liebe, kann ich ja, habe ich schon mal drüber gesprochen, kann ich ja solche Logik-Sachen einfach ausschalten. Von daher, ich bin von der Serie sehr begeistert, von der Entwicklung jetzt auch. Irgendwie jetzt gerade in der dritten Folge braut sich das zusammen. Jetzt gibt's noch eine dritte Fraktion, die, wie heißt der, Aemond, der, ich kann mir die Namen immer nicht merken.
Wie ja, ich finde das auch ein riesiges Problem in House of the Dragon. Ich kann mir die im Namen nicht merken. Es ist einfach, alles sieht gleich aus, alles hört sich gleich an. Es ist ganz furchtbar.
Also der Mann von Rhaenyra, vielleicht kann ich so sagen. Du weißt, jeder,
das ist Daemon.
Das ist Daemon, okay. Mhm. Dass der jetzt auch noch irgendwie, nachdem seine Frau ihm vorgeworfen hat, irgendwie, du stehst gar nicht richtig hinter mir, hat er jetzt auch für sich entschieden, dass er jetzt irgendwie was versucht, Harrenhal einzunehmen und dann eine Armee aufzubauen und auch nach dem Thron zu greifen. Ich finde die Atmosphäre geil. Ich finde, Rhaenyra hat unglaublich gut gespielt. Man merkt so, man kann sich da so reinfühlen. Auch jetzt die Sache mit dem Attentat fand ich sehr, sehr gut umgesetzt. Ich bin sehr begeistert von der Serie. Ich weiß noch, bei der ersten Staffel war ich ja die ersten Folgen gar nicht begeistert. Hab gesagt, das ist so zäh. Sie hat mich total. Und was ich gar nicht wusste, ich habe jetzt gedacht, irgendwie, ich kann mich jetzt auf 10 Staffeln von der Serie freuen. Der Dennis hat mir erzählt, dass der Content quasi fast aufgebraucht ist. Da kommen jetzt noch 1-2 große Schlachten. Und dann kommt in diesem Buch, an diese ganze Familiengeschichte der Targaryens, kommen andere Geschichten. Also das heißt, diese Geschichte mit dem Tanz der Drachen ist gar nicht so lang. Das heißt, wir haben danach vielleicht noch eine Staffel oder so. Dann ist das zu Ende. Auch eine ganz interessante Info, die ich nicht
wusste.
Naja,
außer wenn es Geld macht, dann wird noch was dazu erfunden.
Meinst du? Ich habe auch gedacht, ja, die hören doch, das ist doch, ne? Ist doch Game of Thrones und alle gucken es, alle finden es toll, da werden die doch nicht aufhören. Aber er sagt, es geht gar nicht anders, weil die Story dann, vielleicht erzählen sie, sie dreht ja jetzt schon das nächste Ding. Diesen Ritter, der neuen Königslande. Also das wird, also um alle jetzt mal diese Info zu geben, das wird nicht ewig lang sein. Das geht maximal, also jetzt die Geschichte im Buch ist beendet irgendwie, da wird es maximal noch eine Staffel geben, dann ist diese Geschichte zu Ende erzählt. Eklas, wie hat es dir denn bisher gefallen?
Ja, also ich habe meine Logikprobleme mit der Folge 1 natürlich immer noch und ich fand die Auflösung jetzt auch, eigentlich ist ja die Auflösung genau das, was ich kritisiert habe. Wie genau wollten die da lebend rauskommen? Und ist ja auch nicht passiert. Also haben die sich einfach geopfert für nichts, für Gold, was sie jetzt nicht mehr ausgeben können, weil das ist ja die einzige logische Konsequenz. Wie sie da reinkamen, weiß ich nicht. Wie sie da rauskommen wollten, weiß ich nicht. Finde ich immer noch sehr fragwürdig. Ich finde, das hätte man einfach viel, viel besser lösen können. Und wenn es im Buch besser erklärt ist, das ist mir ehrlich gesagt scheißegal, dann musst du es halt auch richtig verfilmen. Also wenn du es falsch verfilmst, für mich war es einfach logiktechnisch eine 6. Ja, die zweite und dritte Folge fand ich, ich meine, schon okay, aber so richtig catchy fand ich es nicht. Ich finde, was House of the Dragon ein Problem hat, ist durchaus das, dass ich ich muss dauernd nachdenken, wer ist. Ich meine, die nennen ja die Leute teilweise sogar selbst. Und das ist schon ein Problem für mich, um der Story zu folgen. Also einfach, um sie nur zu genießen, sage ich mal, ist es kompliziert für mich, weil ich ja schon immer versuche, die Sachen zu verstehen, die da passieren. Und ich meine, die ganze Story basiert ja auf einer Verwechslung, basically, was Viserys damals gesagt hat, ne, mit der nächste König soll Jaehaerys sein und da gibt's aber 2 Jaehaerys, den alten und den und dann gibt's 2 Kinder, die beide so heißen und was weiß ich, ja, jeder heißt gleich in dieser Scheißserie. Das finde ich dann halt schon unglücklich, weil ich es einfach sehr schwer ohne extremen Aufwand verfolgen kann. Also ich muss mich wirklich sehr bemühen, um die Story richtig mitzukriegen, wer denn gerade gemeint ist, weil der eine heißt Aemond, der eine heißt Aegon, der andere, da gibt's aber noch einen alten Aegon, weil das ist ja der Eroberer und dann gibt's den Daemon und dann, die heißen irgendwie alle relativ gleich, die Targaryens, was vielleicht storytechnisch Sinn macht, aber aus Zuschauerperspektive finde ich es einfach sehr anstrengend teilweise. Also einfach nur zu followen. Was mir auch aufgefallen ist, ich habe super viel aus Staffel 1 vergessen. Das fällt mir auch die ganze Zeit auf. Dann ist es auch teilweise wieder schwer, die Zusammenhänge zu kriegen, ohne dass man Staffel 1 nochmal komplett durchguckt. Halt zum Beispiel die jetzt weggeschickt wurde, die jetzt auf Rhaenyras Kinder aufpassen soll. Ehrlich gesagt kenne ich die Story von denen nicht mehr wirklich. Also die waren irgendwie bei der Seeschlange und die waren die Kinder davon, aber ich weiß nicht mehr von wem noch und was weiß ich. Weißt du, was ich meine?
Ja, gib mir teilweise auch so.
Ich finde die Story einfach sehr schwer zu followen im Vergleich zu Game of Thrones zum Beispiel, wo auch sehr kompliziert war, aber du hattest halt einfach, dadurch, dass es nicht nur um Targaryens ging, weil eigentlich sind ja alle Targaryens irgendwie, die sind ja alle irgendwie, was weiß ich, was für ein Inzestfest das ist, das na, du konntest halt auseinanderhalten. Die Starks waren halt im Norden und die Sands waren ganz im Süden und ja, dann waren die Tyrells so und die Lannisters waren eher so in der Mitte bei Königsmund. Das konntest du auch im Kopf, finde ich, ganz gut. Und die waren halt auch optisch sehr unterschiedlich, weißt du? Und Daenerys, die einzige Targaryen, ist halt irgendwo auf einem anderen Kontinent rumgeritten. Und das konntest du, finde ich, alles storytechnisch deutlich besser verfolgen als diesen Mischmasch da. Und der nimmt mir ein bisschen Freude raus. Ich denke trotzdem, dass es ist alles okay. Optisch sieht's geil aus. Ich denke auch, dass sich da was Gutes zusammenbraut.
Glaube ich auch.
Aber ich habe nicht so viel Spaß wie in Staffel 1, muss ich sagen. Und ich habe nicht, das liegt vielleicht auch daran, dass ich so wenig gucke aktuell. Was nicht Animes sind und ich irgendwie nicht ganz so drin bin, aber ja, also es ist keine endlose, grenzenlose Freude, aber es ist jetzt auch keine große Kritik, die ich, außer an Folge 1, die fand ich schrecklich, aber zweite und dritte waren schon okay. Ich denke, die haben es ganz gut aufgebaut. Ich denke, die bringen ganz gut Tempo rein. Aber wie gesagt, ich habe dann doch ein paar Probleme in Sachen Verfolgen der Story. Und das liegt, wie gesagt, zu Teilen daran, dass die alle gleich heißen und zu Teilen daran, dass ich Staffel 1 zu Teilen einfach vergessen habe. Das ist, weil es ist auch scheiße. Also ich mag das auch nicht, dass da 2 Jahre dazwischen liegen, muss ich sagen. Ich finde, das ist schon. Also ich habe nicht Bock, die Staffel instant wieder durchzugucken in der Regel. Aber gleichzeitig vergisst man halt schon viel in 2 Jahren, finde ich. Gerade wenn so ein Franchise noch nicht ganz so etabliert ist. Also ich habe viel vergessen aus Staffel 1, das kann ich nur sagen. Vielleicht geht es anderen Leuten anders und die wissen das alles noch, aber ey, ich habe echt viel vergessen.
Okay. Sascha, hast du es gesehen?
Nee, aber ich habe jetzt meinen Max wieder abonniert für einen Monat und dann müsste ich, wenn wir jetzt anfangen, vielleicht nächste Woche, habe ich 4, 5 Folgen direkt am Stück. Weil ich gucke das nicht einmal die Woche, da bin ich wieder völlig, das ist viel zu difficult. Ich möchte das am Stück gucken, 2 Folgen am Abend, damit ich nicht jedes Mal nachlesen muss, was passiert ist.
Ah, okay.
Und mit einem Cheat-Sheet daneben sitzen muss, wer wessen Name ist. Ich meine, das ist halt Game of Thrones, das gehört dazu. Ja. Aber ich freue mich drauf.
Was ist mit The Boys? Das hast du bestimmt weitergeguckt.
Nee, noch nicht wieder. Ich hatte die ersten 2 ja damals gesehen und das war ja relativ mörb und ach, weiß ich nicht.
Okay, krass. Ja, ich bin total begeistert von der Staffel. Ich verstehe auch irgendwie die Kritik, ehrlich gesagt, nicht. Ja, gut, ja, mit Frenchie und Kay, aber das ist jetzt nichts, was irgendwie dem großen Ganzen irgendwie schadet, finde ich. Und ich genieße die Staffel sehr. Ich finde, es ist wieder hervorragend gemacht. Es ist so scheiße brutal. Ja, ich will jetzt nicht spoilern, aber ja, also ich kann es jedem nur empfehlen, irgendwie mal diese woke Kritik einfach zur Seite zu wischen und mal wieder reinzuschauen, weil es wirklich hervorragend ist. Also es ist hervorragend geschrieben und die, wie soll ich sagen, die Ausfälle von Homelander werden immer größer. Der ist wirklich jetzt völlig wahnsinnig geworden und es ist cool. Also jeder, der die letzte Folge gesehen hat mit den fliegenden Schafen, sage ich nur, das war unglaublich gut. Also ich habe es wirklich sehr, sehr abgefeiert. Also falls ihr auch so das so blöd fandet, die ersten 2 wie Sascha, guckt noch mal rein, Leute, es lohnt sich wirklich. Ohne Scheiß, ist wirklich verdammt gut. Gut, ihr Lieben, wir haben wieder ein bisschen überzogen, aber ist nicht schlimm. Dann würde ich sagen, wir machen mal Ende für heute. Nächste Woche wieder in alter Frische. Habt ihr noch irgendwas, wo ihr sagt, da müssen wir kurz drüber reden?
Bestimmt, aber das fällt mir jetzt nicht ein.
Okay, gut, dann machen wir Schluss für heute. Bis nächste Woche in alter Frische. Danke, Sascha und Sascha, und auf Wiederschauen.
Bye, bye. Bis
nächste Woche.